Im Pott lernte er auf Asche das Grätschen, gewann gemeinsam mit Manuel Neuer den U19-Pokal und musste sich einige Sprüche von Frank Rost anhören. Er hat unter Wolfgang Frank und Thomas Tuchel gespielt, Jürgen Klopp aber knapp verpasst. Er ist sowohl in der Europa League Quali als auch in der Gruppenphase der erste Torschütze unserer Vereinshistorie. Kaum jemand hat in unserem Verein so viele Positionen durchlaufen wie er. Neben Spieler, Kapitän, Co-Trainer, Markenbotschafter und jetzt Sportdirektor hat er sich unter anderem auch im Marketing, der Kommunikationsabteilung und sogar im Finanzwesen versucht. Wir sind Basti und Johnny und das ist die 11. Folge Einmal Mainzer, immer Mainzer, der offizielle Podcast von Mainz 05. Heute mit Nico Bungert.
Es geht gut dran, dass ich jetzt direkt hier mich am Mikrofon habe, weil in ungefähr 10 Minuten erkennt mich mein eigener Sohn nicht mehr.
Son! Son!
That's life, but they need to actually believe in it.
Ja, es ist schon so ein Gefühl, muss ich sagen, wie nach Hause kommen.
Wir sind in der ersten Liga!
Einmal Mainzer, immer Mainzer. So wird es immer bleiben.
Und damit herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause zu Einmal Mainzer, immer Mainzer. Heute wieder natürlich im alten Duo zusammen mit Basti.
Hallo Johnny.
Hallo.
Und wir sind heute in der 11. Folge, ausnahmsweise mal am Freitag und mit unserem Spezialgast, Sportdirektor Nico Bungert.
Hallo ihr beiden, freut mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt.
Danke, dass du gekommen bist.
Ja. Hallo Nico. Kurze Wege hier.
Genau. Und wie immer wird natürlich unser Podcast präsentiert von Bitburger. Ich denke, eine Sache ist auf jeden Fall, das haben wir eben schon gesehen, musste es ja ein kleines Interview für Silke geben, ist so das Allerwichtigste oder das Allerrelevanteste heute. Wir wissen, gegen wen wir spielen in der Conference League Qualifikation. Trondheim ist es geworden. Dein favorisierter Gegner oder hättest du lieber Hammarby gehabt?
Ich glaube, wir sind jetzt einfach froh, dass es klar ist, was der Gegner ist. Wir hätten uns mit beiden sehr gut anfreunden können. Es hat beides so ein bisschen Vor- und Nachteile, auch in der ganzen Orga und auch sportlicher Natur, muss man ehrlicherweise sagen. Wir haben unseren Darius Salbert schon an beide Spielorte geschickt vor einigen Tagen. Der hat da komplett alles unter die Lupe genommen. Hammarby, Stockholm, natürlich schöner Ort erstmal, um hinzureisen. Wäre, glaube ich, auch ein bisschen leichter für die Fans gewesen. Das wäre da der große Vorteil an diesem Verein gewesen. Spielen allerdings auf Kunstrasen, haben da einen schönen Hexenkessel und auch eine coole Fankultur. Der Kunstrasen, der hätte, glaube ich, den Jungs und dem Trainer nicht ganz so geschmeckt. Jetzt ist es ein bisschen umständlicher auch für uns und für die Anhängerschaft. Da müssen wir gemeinsam uns ein bisschen was einfallen lassen, wie wir das hinbekommen, nach Norwegen Trondheim zu reisen. Da gibt es keine Direktflüge. Aber ein wunderschönes Stadion, Top-Rasen. Die Bedingungen sind 1A und ich glaube, allgemein so sportlich gesehen taugt uns das ein bisschen besser.
Ja, Quali-Runden. War in der Vergangenheit nicht so unser Steckenpferd, kann man glaube ich sagen, oder liegt uns nicht. Ist das jetzt was anderes oder warum geht man da mit einer Angst jetzt ran oder eher mit einer Euphorie?
Also glücklicherweise sind ja außer euch beiden und mir, wobei Johnny auch noch nicht mal, die wenigsten damals dabei gewesen. Also die Mannschaft ist da komplett unbelastet. Ich glaube, das ist eine unglaubliche Euphorie gerade. Keiner hat irgendwas im Hinterkopf von irgendwelchen Spielen an oder dazu mal, was die Mannschaft angeht. Und ich glaube, diese Euphorie, die wir da entwickelt haben in den letzten anderthalb Jahren im ganz Speziellen und die jetzt auch noch komplett spürbar ist an allen Ecken und Enden, das ist das vorherrschende Gefühl gerade. Und die Jungs, die freuen sich total auf den Start, hatten jetzt wieder mal lang genug die Vorbereitung. Da ist alles blendend gelaufen. Das gibt uns aber keinen Punkt und keine Runde weiter in irgendeinem Pokalwettbewerb. Von daher jetzt rauslassen, rangehen und mit dieser Euphorie zusammen mit den Fans, die hoffentlich zahlreich ist, trotzdem trotz schwerer Anreise dort rüber schaffen, dieses einmalige Erlebnis da durchführen und dann hoffentlich nochmal 6 Spiele mindestens weiter erarbeiten.
Trotzdem, du hast 2 Quali-Runden und einmal die Gruppenphase mit uns miterlebt. Was können wir denn jetzt als Verein da erwarten?
Ja, es ist jetzt auch wieder so, es war damals so in den Partien, dass wir auf Gegner treffen, die schon ziemlich im Saft sind. Ich glaube, Rosenborg-Trondheim ist irgendwie sowas bei Spieltag 18, 19 gerade, sind voll im Ligabetrieb, sind voll im Saft. Wir sind allerdings auch voll im Saft, muss man sagen. Wir haben wirklich jetzt viel gearbeitet, haben uns auch in den letzten Jahren nochmal sehr, sehr gut aufgestellt, da gerade im athletischen Bereich, wo wir von auch sehr profitieren, wo, glaube ich, die Leistungen sonst auch so nicht möglich gewesen wären. Wir haben die Jungs alle fit, der medizinische Bereich funktioniert einwandfrei. Das greift alles Hand in Hand, natürlich mit Bo, der da auch jedem seine Freiheiten lässt, die Expertise reinholt, die Sachen dann umsetzt, die gemeinsam erarbeitet werden. Und da haben wir eine wunderbare Grundlage gerade gelegt, um da trotzdem topfit und auf Augenhöhe auch körperlicher Natur reinzugehen. Klar, K.O.-Spiele, die bringen immer was Besonderes mit sich. Da kannst du sowohl jetzt am Montag in Dresden und dann in zwei Spielen in und gegen die Norweger kannst du natürlich alles gewinnen und verlieren. Das ist nochmal so ein bisschen mentaler Aspekt. Aber auch da haben wir, glaube ich, gezeigt mit dieser Mannschaft in der Vergangenheit, dass wir vor entscheidenden Spielen eher noch was aufbauen können, als dass es eine Last ist.
Wir wollen ja hier bei uns im Podcast auch immer so ein bisschen nostalgisch werden. Nimm uns doch gerne mal mit, so in die Zeit, vielleicht dann eher die Gruppenphasenzeit. Was hat sich denn beim Verein mittlerweile verändert? Weil ich habe das Gefühl, wir gehen mit einem größeren Selbstvertrauen auf jeden Fall jetzt in diese Runde.
Ja, damals war das ja alles komplettes Neuland. Keiner wusste so richtig, was erwartet uns da. Keiner war wirklich darauf vorbereitet, hatten wir das Gefühl. Wir haben mittlerweile natürlich im Verein hier riesige Schritte gemacht, auch was die ganzen Abteilungen angeht, die jetzt gar nicht so im Fokus der Öffentlichkeit sind. Aber was da auch in den letzten Jahren und jetzt auch diesen Hype mittragend, glaube ich, aufgebaut wurde, wenn ich euch beide hier sehe, ohne mich jetzt einschleimen zu wollen am Anfang des Podcasts, aber die ganze Medienabteilung, Marketingabteilung, Social Media, wir sind natürlich ganz anders vorbereitet und wir schaffen das auch, diese Euphorie, die hier besteht, glaube ich, hier am Bruchweg, weiter rauszutragen einfach. Und andersrum genau das Gleiche, die Fans, wir bekommen das tagtäglich an allen möglichen Schnittpunkten mit, was da für eine Euphorie herrscht, und das befruchtet sich extrem. Und wenn man da jetzt wieder die Ticketverkäufe sich ansieht, und gerade das war, glaube ich, auch ein kleiner Makel an den Europapokal-Erfahrungen der Vergangenheit, dass wir dachten, wir haben hier das Größte erreicht, was der Verein jemals hinbekommen hat bis dahin. Sind irgendwie Fünfter, Sechster, Siebter geworden in der Bundesliga, haben die Belohnung Europapokal, und dann sind auf einmal nur 12, 15, 18.000 Leute im Stadion. Das war für alle, glaube ich, irgendwie ein bisschen seltsam, und ich bin sehr, sehr, sehr optimistisch, dass wir da aktuell auf einem ganz anderen Level sind, dass die Leute Bock haben auf diese Spiele. Kann nur noch mal jeden einladen, falls es noch Tickets geben sollte, warum auch immer, dann noch Leute mitzuschleppen, weil das wird ein einmaliges Erlebnis. Wir wollen da eine überragende Stimmung in allen Wettbewerben einfach hinbekommen, und gerade Europapokal, ich weiß nicht, wann es das nächste Mal gibt in Mainz, das letzte Mal ist jetzt 9 Jahre her, auf die Spiele freue ich mich, und ich hoffe, dass wir es wirklich schaffen, Trondheim auszuschalten und dann noch tolle Erlebnisse dazu haben.
Ich fand gestern, aber auch im ersten Spiel sah es schon nach viel Defensivfußball, nach viel hartem Arbeiten aus. Was erwartest du denn von Trondheim speziell, und hast du, falls es nicht klappt, haben wir ja in der Mainz-Historie gelernt, brauchen wir ja quasi ein Pablo de Pazes, eine Kopie, die wir uns dort mitnehmen dann immerhin. Hast du da schon irgendwas gespottet?
Ja, ein paar gute Einzelspieler gibt's da auch. Ich habe auch schon den einen oder anderen Namen gesehen, über den wir in den letzten Monaten auch schon mal gesprochen haben, der auf irgendwelchen Scouting-Listen mal auftaucht. Also schlechte Spieler sind es nicht, das muss man sagen. Das hat man schon gesehen und hast so hervorragend analysiert. Die stehen gut im 4-4-2-Block, ne? So ein bisschen klassisch, was Mainz 05 auch mal ausgemacht hat über Jahre. Das haben sie da immer noch verinnerlicht. Da muss man erstmal durchkommen. Also die verbarrikadieren den 16er, machen das gut und fleißig. Die Frage ist so ein bisschen, machen sie gegen Mainz 05 vielleicht noch was anders als gegen die anderen Gegner, weil wir aus deren Sicht jetzt wahrscheinlich schon ein Favorit sind. Hanke Olsen hat uns auch erzählt, dass nach der Auslosung aus Norwegen die Nachrichten kamen, horrorlos, die waren alle nicht happy, dass sie so einen starken Gegner kriegen. Das muss man auch mal, so die Wahrnehmung von den Norwegern und das Standing, was wir da haben als deutscher Verein, der sich da sehr, sehr gut geschlagen hat in den vergangenen Monaten und in der vergangenen Saison im Speziellen, ist auch ein sehr, sehr gutes von uns. Von daher bin ich gespannt, ob sie da bei ihrem System bleiben. Aber wir sind für alles gewappnet.
Du hast es eben schon gesagt mit quasi durchkommen gegen die Defensivkette. Ein Mann hat es auf jeden Fall geschafft, durchzukommen, nämlich du hast sowohl in der Quali-Runde als auch in der Gruppenphase das erste Tor der Historie von Mainz 05 jeweils gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hast du da schon Holle und Nelly mal einen Tipp gegeben, wie man da ein Tor macht?
Ja, ich weiß nicht, ob das ist, glaube ich, mehr als lächerlich, wenn ich irgendwem beim Tore schießen Tipps geben will, aber tatsächlich hat es da zweimal gut geklappt und bleibt natürlich gerade als Innenverteidiger, der nicht allzu viele Tore macht, dann noch bei so besonderen Spielen, die waren für mich wirklich sehr besonders, weil wenn du bei Mainz 05 so fast deine ganze Karriere verbringst, dann kann dir relativ klar sein, dass du um die Meisterschaft nicht mitspielen wirst, aber in Europapokal zu kommen und da auf diese oberen Plätze und dann internationale Spiele machen zu dürfen, das war für mich immer das Allergrößte. Ich habe das total gefeiert und hatte da richtig Bock drauf und dann noch zweimal da ein Tor machen zu können, das war natürlich ein absolutes Highlight in meiner Karriere und das ist für mich, wird es noch lange haften bleiben und jetzt mit den Europapokal-Auftritten von unserer Mannschaft, von der nächsten Generation sicher auch noch mal in Erinnerung kommen, ja.
Dann würde ich sagen, normalerweise würden wir jetzt zu einer Tradition des Podcasts kommen, nämlich eigentlich hättest du quasi ein Trikot dabei haben müssen aus deiner bisherigen Karriere oder von einem Gegenspieler, mit dem du getauscht hast. Wir machen das jetzt mal einfach imaginär. Was hättest du uns denn jetzt mitgebracht für ein Trikot?
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin gar kein großer Trikottauscher gewesen in meiner Karriere. Ich habe keine Riesensammlung. Ich habe nicht nach jedem Spiel, ich war immer so im Tunnel, im Fokus. Ich hatte, wenn wir ein Spiel verloren haben, hatte ich keinen Bock irgendwie danach, auch wenn es gegen Bayern war und gegen große Stars, da hinzulaufen und dann zu sagen, kann ich jetzt dein Trikot haben, bitte, wie so ein kleiner Fanboy. Das war nicht meins, dann war ich sauer. Wenn wir gewonnen haben, dann war ich irgendwie in der Jubeltraube mit unseren Jungs. Und die paar Trikots, die ich getauscht habe, die waren dann eher mit ehemaligen Weggefährten in irgendeiner Form, wenn man sich mal nachher noch ausgetauscht hat. Und da ist wahrscheinlich von Manuel Neuer, mit dem ich in der Jugend zusammengespielt habe, ein sehr gutes Verhältnis mit ihm habe, so das Namhafteste.
Also hast du dann selbst deine eigenen Trikots aber auch bewahrt, also ja, beispielsweise von den beiden Toren?
Ja, das absolut, genau. Das kann ich euch nochmal schicken. Das könnt ihr jetzt hier einblenden und dann das, na klar, wie vorhin gesagt, also diese Europapokal-Erlebnisse, die waren überragend. Ich habe kein Trikot getauscht damals, also ich habe keins von Saint-Étienne oder von Anderlecht oder was auch immer, aber meine habe ich noch alle. Ich habe auch von jeder Saison noch Trikots von mir in allen Farben. Das sind immer tolle Erinnerungen und natürlich gerade die Dinger, die mal ein bisschen anders aussehen, mit dem UEFA-Logo auf der Seite, das sind dann Exoten in der Sammlung.
The only thing I want them to do is to go out and play in instinct, what they always have done.
Also machen wir mal weiter mit, fangen wir bei deiner Profikarriere, sag ich schon, bei einer fußballerischen Karriere mal an. Der Fußballspieler Nico Bungert, den ich ja auch mal damals noch mit dem Kollegen Jörn Schweichler quasi auch den Anfang seiner Karriere besucht habe. Losgegangen ist es für dich mit dem Fußball beim VfB Günnigfeld, sagt man, glaube ich. Günnigfeld wird's geschrieben, oder?
Jawohl, richtig, ja.
Da haben wir deinen damaligen Jugendtrainer sogar besucht für unser Abschiedsvideo damals. Nico, der Fußballer, jetzt Werbung in Eigensache, müsst ihr euch mal angucken bei 05er TV. Da kann man genau das auch nochmal verfolgen. Also da ging es für dich los. Nimm uns da gerne mal mit hin. Wie sah das aus da bei dir in der Heimat?
Ja, erstmal sehr cool, dass du und Jörn damals, ihr zwei, da dieses Video gemacht habt. Das hat mich sehr gerührt zu meinem Karriereende, muss ich sagen. Hat mir sehr viel bedeutet. Coole Sache. Ja, das war der Fußballplatz, der irgendwie 500 Meter von meinem Elternhaus war. Ich habe schnell im frühen Alter bei meinen Eltern schon Stress gemacht. Ich will Fußball spielen, ich will in den Verein, war damals noch viel zu klein. Wurde da irgendwie mit gerade 4 Jahren dann ins Training gejagt, wo die anderen irgendwie 6, 7 waren. Aber mir hat es total Spaß gemacht. Ich wollte da irgendwie rumlaufen, dabei sein. Und dieser Fußballplatz war eigentlich noch, bis ich dann später zum Profifußball Richtung Kickers Offenbach zu Hause ausgezogen bin, war das immer noch mein wöchentliches Zuhause fußballerischer Natur. Bin da 3, 4 Mal die Woche mit meinen Freunden immer unterwegs gewesen, noch bis ich 16, 17, 18 war, Fußball gespielt. Und war ein schöner Ascheplatz auf der einen Seite, auf der anderen Seite ein Rasenplatz, wo man nicht drauf durfte, wo wir mit den Freunden dann immer, wenn es irgendwie ging, über den Zaun draufgeklettert sind, bis der Hausmeister kam und dann waren wir wieder auf der Asche. Und das war mein Zuhause. Ich habe da die Liebe zum Fußball bekommen, ganz ohne Druck, einfach mit Freunden aus der Nachbarschaft da gespielt. Und das sind schöne Erinnerungen. Und ich bin immer noch gerne dort. Also wenn ich irgendwie im Ruhrgebiet bin, dann versuche ich immer meine alten Spots so ein bisschen abzuklappern, komme schöne Gefühle auf, versucht die Leute auch von damals zu treffen, wenn es irgendwie geht. Sehr, sehr schöne Erinnerungen an die Zeit.
Du hast gerade schon den Sprung nach Offenbach gemacht. Dazwischen hatten wir noch, bist du in Wattenscheid, bist du dann, ich war so der erste, ich weiß nicht, ob man es Sprung nennen kann oder so, die Beschreibungen waren alle sehr klein. Da bist du erstmal hin in Jugendfußball und hast da dann erstmal noch die professionelleren Schritte gemacht, wenn ich es jetzt mal so nenne, oder?
Total. Also Wattenscheid habe ich schon immer so ein bisschen, also ich glaube, da habe ich so ein bisschen das auf die Pfanne bekommen, was dann am Ende auch viel bei Mainz 05 hier ausmacht. Also wir waren immer so der Underdog im Ruhrgebiet, also dort in einem Umfeld, wo du dann einfach VfL Bochum natürlich direkt in der Stadt, Schalke, Dortmund, Köln, Gladbach, das immer so die Gegner sind und Wattenscheid eher so ein bisschen der Underdog gewesen, der vielleicht auch ein bisschen belächelt wurde, der immer hinbekommen musste, trotzdem auch aus wenig viel zu machen. Wir haben die Großen dann immer gerne geärgert, waren immer irgendwie dann doch auf Augenhöhe, haben es in der einen oder anderen Saison auch geschafft, mal ein bisschen höher zu enden in der Tabelle und auf Asche haben wir da damals auch noch trainiert. Ich habe, bis ich 17 war, da immer auf Asche trainiert, bis ich dann irgendwann nach Schalke gewechselt bin. Haben auch teilweise dann die Spiele gegen Schalke, Leverkusen, Dortmund auf Asche ausgetragen. In der U17 ging das noch, in der U19 war es dann mit Einführung der Bundesliga verboten. Aber das hat denen dann auch immer schon ein bisschen Bauchschmerzen gemacht, wenn sie auf den räudigen Wattenscheider Aschenplatz kommen mussten, die Jungprofis. Das hat Spaß gemacht, das hat mich sehr geprägt, so in der Art und Weise, wie ich dann auch als Fußballer, glaube ich, und auch als Mensch geworden bin, da einfach bodenständig zu sein, immer das Maximale rausholen zu müssen, dass man irgendwie mithält. War dann die Zeit in Wattenscheid bis zur U19 tatsächlich, habe ich da dann 8 Jahre lang insgesamt gespielt, habe es da auch total geliebt, die Möglichkeit gehabt, gegen die Top-Mannschaften zu spielen und dann ist es tatsächlich erst in der U19 soweit gewesen. Für mich auch ein bisschen überraschenderweise. Ich hatte das selber gar nicht so auf dem Schirm, dass Norbert Elgert, die Trainerlegende da aus der Schalke U19, die heute immer noch am Werkeln ist, mich angesprochen hat, bei mir zu Hause im Wohnzimmer bei meinen Eltern saß und gesagt hat, wir wollen den Nico nach Schalke holen im letzten Jugendjahr. Und das machen wir nicht, wenn wir da nicht einen Plan dahinter haben, dass er auch Chancen hat, ein Profi zu werden. Und da habe ich nicht lange gebraucht, über dieses Gespräch nachzudenken. Dann den nächsten Schritt gewagt von Wattenscheid dann ins sehr, sehr professionelle Schalke, wo ich dann wirklich total darauf vorbereitet wurde, auch von Norbert Elgert, der da seinem Ruf sehr gerecht wurde, dich top auf diesen Schritt Profifußball vorzubereiten.
Bleiben wir gerne trotzdem noch mal ganz kurz davor. Aus der Perspektive heute ist es natürlich noch mal ein bisschen schwieriger für die Leute wahrscheinlich nachzuvollziehen, die nur auf Kunstrasen dann auch aufwachsen. Aber war es trotz Asche und trotz dieser Situation für dich immer klar, dass du dieser Arbeiter bist und dann eher der Verteidiger? Weil gerade auf Asche ist es ja, sag ich mal, ein bisschen dankbarer, jetzt der Stürmer zu sein.
Ja, da muss ich ehrlicherweise sagen, hatte ich, glaube ich, keine Wahl. Also ich war nie gut genug, um irgendwas anderes zu sein als der Arbeiter. Also ich glaube auch immer noch später hier im Bundesliga-Bereich, wenn du da 10 Jahre mit dabei bist, dann musst du irgendwas auch können und bei irgendwas auch gut sein. Aber es war tatsächlich nie das Fußballerische. Also da war ich, glaube ich, immer im unteren Prozentbereich, habe das durch viele andere Dinge irgendwie wegmachen können. Das lag mir eigentlich schon immer komplett im Blut. Also ich hatte immer Bock zu grätschen, einen Mann zu decken, irgendwie hinzubekommen, dass der damals beste Stürmer aus der Liga, der bei Schalke, bei Dortmund, gegen Poldi habe ich mal gespielt, in der U17, eben einfach die ganze Zeit auf den Fersen zu stehen und hinzubekommen, dass der kein Tor macht. Aber ich war nie der, auch in der Jugend nicht, auch auf Asche nicht und auch bei Wattenscheid nicht, der 2 Mann ausfummeln konnte. Wenn es mal gut lief, mal einen aus Versehen, aber mehr war da nicht drin. Das war mir ziemlich schnell klar, mit ein bisschen Selbstreflexion, dass das genau meine Rolle ist und das ist, worin ich gut bin.
Aber wurde das dann bei Wattenscheid auch so wahrgenommen? Also, weil der Sprung zu Schalke war ja dann größer und du wurdest auch direkt hin und wieder mal, warst du zumindest so im Bereich der Profis ja dann auch mit dabei, was jetzt so für mich im Nachhinein sich etwas komisch gelesen hat, von Wattenscheid Jugend direkt diesen Schritt zu machen, weil die waren damals, als du dorthin gewechselt bist, waren sie gleich noch Zweitligist, dann mittlerweile, als du dann nach Schalke gewechselt bist, waren sie wahrscheinlich Drittligist, Regionalligist, wie, ich glaube, Regionalliga müsste es früher gewesen sein. War das dann keine Perspektive, dass sie dir quasi gesagt haben, okay, du kannst jetzt hier direkt in der Regio mitkicken?
Tatsächlich haben die sich gar nicht so sehr bemüht. Ich glaube, die hatten eher den Eindruck, so eine Chance, die wollen sie mir gar nicht nehmen. Also das ist schon der große Nachbar dann Schalke. Ich glaube, wenn es Bochum gewesen wäre, der Stadtrivale, da wären sie ein bisschen knatschiger gewesen. Aber bei Schalke, da waren alle auch ein bisschen stolz, dass einer aus den Reihen dann den Sprung noch schaffen kann in die U19 von Schalke. Und ich habe da 8 Jahre in komplett familiärer Atmosphäre mit allen eine super Zeit gehabt. Und wie gesagt, den Abgang dort, den hat man gar nicht versucht, mir groß zu vermiesen oder mich aufzuhalten, sondern es war relativ schnell klar, ich will das auch machen, das habe ich auch gezeigt und gesagt. Und dann hat man mir da eigentlich alles Gute für gewünscht und war rundauf positiv.
Dann kam der Wechsel zu Schalke und das muss ja dann, wie gesagt, du warst ja dann auch direkt, glaube ich, im Profitraining regelmäßig mit dabei. Waren dann auf einmal quasi so Vorbilder von dir deine Mitspieler oder wie hat sich das für dich angefühlt?
Ja, komplett. Ich hatte da ein Faible für Schalke in der Zeit auf jeden Fall und war im Stadion regelmäßig und hatte auch ein paar Jahre vorher noch Poster und war beim Training und habe mit Spielern Fotos gemacht und ich kann mich noch genau an den ersten Augenblick erinnern, als ich da reingekommen bin in die Kabine. Also es waren dann Spieler wie Ebbe Sand, der da war, Gerald Asamoah, Frank Rost. Das war so die Generation. In der zweiten Saison war es dann Ailton, der dann dabei war. waren witzige Spieler dabei, die für mich totale Vorbilder waren. Und da in diese Kabine zu kommen, da gab es so ein Zahlencode-Schloss und alle Spieler kannten natürlich den Code. Und ich war zum ersten Mal da, bin mit meiner Tasche da hingekommen, war 17, sah, glaube ich, aus wie 14 und musste dann klingeln, weil ich den Code nicht kannte. Und dann kam da irgendwer runter und dachte, was willst du hier? Und ich habe gesagt, ich soll zum Training kommen. Dann bin ich da reinmarschiert mit meiner Tasche. Das war schon sehr skurril. Ich konnte es nicht fassen. Hat mir total Spaß gemacht. Und dann habe ich da auch einfach nur das gemacht, was ich kann oder beziehungsweise was ich nicht kann. Ich habe da auch die Bundesliga-Stars dann im Training da beackert und irgendwie hinbekommen, dass ich da einigermaßen gut aussah. Dass man mir da auch mehr zugetraut hat und habe dann damals mit Ralf Rangnick als Trainer, der dann ein Förderer von mir auch war, auf jeden Fall die weiteren Schritte machen dürfen. Da ging es dann schnell um einen Profivertrag, den habe ich dann natürlich auch liebend gern unterschrieben und war dann Teil dieser Mannschaft, war dann ständig im Training, anstatt nur sporadisch oder in Länderspielpausen im zweiten Jahr. Und das hat mir auch total viel gebracht, also dieser Mix aus in der U23 zu spielen, Spielpraxis zu sammeln. Wir hatten damals eine gute Mannschaft zusammen mit Manu Neuer im Tor, Tim Hoogland war noch dabei, Alex Baumjohann, sind ein paar, die es auch weiter geschafft haben. Es hat total Spaß gemacht, da zu kicken und mit der Truppe an Jungen dann auch im Profitraining teilzunehmen. Dann warst du mal ab und zu auf der Bank. Für mich war damals nur auch schnell ersichtlich, so ganz, ganz oben anzugreifen, reicht es noch nicht. Da war Marcelo Bordon damals so der Positionskonkurrent, der war nochmal eine ganz andere Liga. Dieses Training hat mir ein Jahr sehr geholfen auf dem Niveau. Aber dann war auch klar irgendwann, dass es mit Spielpraxis auf höherem Niveau für mich deutlich mehr Sinn macht, als darauf zu warten, den Durchbruch bei Schalke zu schaffen. Das war nicht realistisch und deswegen bin ich dann einen anderen Weg gegangen.
Du hast mir gerade fast alles weggenommen. Ich wollte eigentlich noch mal genau auf diesen Punkt hinaus, aber dann kam er und zwar, dass du kommst da erstmal rein als dieser junge Typ. Denkt man irgendwie auch trotzdem noch mal irgendwie, jetzt bin ich ganz dran an dem Profi werden? Du hast das gerade alles schon so auf Vorspulen erzählt oder so, aber ich will speziell so dieses, Ist man einfach nur euphorisch, dass man gerade bei Schalke 04 kickt, oder denkt man so, oh, ich werde jetzt Fußballprofi?
Ja, so ein Mix ist es. Also ja. Die Euphorie ist natürlich Wahnsinn, auch wenn man sowas zu Hause Eltern, Freunden erzählt. Ja. Ich weiß noch, hin und wieder war es dann so, dass ich dann von der Schule los bin, weil ich bei einem Training dabei sein wollte. Da war dann morgens eine Trainingseinheit und es war irgendwie wie abgesprochen mit den Lehrern, und dann bist du einfach aus der Schule rausmarschiert und bist halt zum Profitraining von der Bundesligamannschaft gefahren. Das ist schon, haben wir hier mit unseren NLZ-Spielern auch regelmäßig, die sowas auch machen können. Das ist natürlich schon ein was Besonderes einfach. Das merkt man auch an allen Ecken und Enden. Und trotzdem da dran zu bleiben und den Fokus nicht zu verlieren und nicht komplett in dieser Euphorie zu versinken, die dann auch mal ein bisschen blenderisch sein kann, sondern weiter bei den Details weiterzumachen, komplett professionell sich dann zu verhalten und dann vielleicht eher dieses Gefühl zu kriegen, so gerade jetzt muss ich noch mal was drauf schmeißen und nicht, juhu, ich habe es geschafft. Das ist, glaube ich, dann so das Entscheidende, was dann auch den einen oder anderen, glaube ich, noch mal unterscheidet, der es schafft oder vielleicht auch nicht schafft. Weil dann mal im Training zu sein, das ist eigentlich noch gar nichts erreicht. Also das ist eine Zwischenstation und dann geht es eigentlich erst richtig los. Dann muss man Tag für Tag im Training zeigen, dass man da bereit ist, mit den etablierten Spielern mitzuhalten. Und wenn man da vielleicht irgendwie die ersten 2-3 Monate irgendwie vergeudet, dann hat man vielleicht schon einen Stempel drauf vom Trainer. Und das, ja, das war schon eine anspruchsvolle Zeit, parallel dann mit Schule, wo dann natürlich dann auch der normale Alltag noch anstand und das normale Leben. Das war schon eine spannende Zeit.
Wie war's? Wie muss ich mir das vorstellen? Weil wir haben das schon ein paar Mal irgendwie gehört, dass, obwohl es jetzt nicht so unendlich lange her ist, war die Zeit schon noch ein bisschen andere. Und vor allem sind etablierte Profispieler, sage ich jetzt mal, sind ein bisschen anders umgegangen mit den Jungen, die da kamen. Heute ist es normal, dass du viele sehr junge in der Mannschaft hast. War das damals genauso? Oder war so ein Bordon eher der Typ, der auch gesagt hat, so, du Lauch, ja, du stellst dich jetzt da hinten an und zeig erstmal, was du kannst. Also wie war es damals für dich und wie würdest du sagen, hat es sich vielleicht verändert auch?
Das war schon nochmal ein anderes Kaliber. Also wir haben hier natürlich auch einen Umgang, und die jungen Spieler, die bei uns jetzt hier bei Mainz 05 aus dem NLZ hochkommen, die wissen auch, dass es die ersten 2-3 Jahre erstmal auch darum geht, das Material mitzubringen, und dass da schon eine Hierarchie bei den Dingen ansteht, das ist klar. Aber ich hatte damals das Vergnügen, mit Frank Rost als sehr etablierten und jemanden von einer anderen Generation da im Tor dabei zu haben. Und der hat mich teilweise wüst beleidigt, wenn ich im Training einen Fehler gemacht habe. Und das war kein geheimes Training, da waren irgendwie 2000 Leute zugucken, teilweise in Ferien da. Das war schon eine harte Schule, durch die man da teilweise muss, in dem Alter. Wobei, ich glaube, dass die jetzige Generation auch einfach andere Hürden hat. Die Zeit, die hat sich, glaube ich, ein bisschen gedreht. Ich will nicht sagen, ob es leichter oder schwieriger ist mittlerweile, da die ersten Schritte im Profifußball zu machen, ist, glaube ich, einfach anders, ohne das irgendwie werten zu wollen. Da gibt es mehr Augen auf dich, mehr Öffentlichkeit mit Social Media. Das sind vielleicht dann eher die Herausforderungen, die man heute hat. Damals, da waren es dann, glaube ich, vielleicht nochmal hier und da eine andere Ansprache von den Teamkameraden.
Dann kam, wie du schon so ein bisschen angeteased hast, die Leihe nach Offenbach 2006. Was war denn die Perspektive, dass du gesagt hast, okay, das ist ein Verein, wo ich mich vielleicht jetzt gut durchsetzen kann? Und dann, was natürlich für uns interessant war, wie war der Namensgeber des Campus hier, nämlich Wolfgang Frank war zufälligerweise dein Trainer. Der hat dir sicherlich auch einiges mitgegeben.
Ja, total. Also nach Offenbach gegangen bin ich, weil ich für mich entschieden habe, ich bräuchte Spielpraxis und nicht mehr in der vierten Liga. Also die vierte Liga, die war gut für die erste Saison in Kombination mit dem Training in der Profimannschaft. Das war völlig in Ordnung. Das hat mir geholfen. Aber für mich war klar, im zweiten Seniorenjahr wollte ich da ein bisschen mehr. Und ich war mir noch nicht ganz klar, ob es reicht, in der zweiten Liga einen Verein zu finden, der mich dann will. Aber es gab tatsächlich zwei Interessenten. Eine davon war Kickers Offenbach, hatte da Gespräche mit dem Sportdirektor damals und mit dem Trainer, mit Wolfgang Frank. Und ja, dann habe ich das gemacht. Ich war einer von vier Innenverteidigern. War so, dass ich mit dazugekommen bin. Ich hatte erstmal so die Herausfordererrolle Und am Anfang lief es tatsächlich alles andere als gut. Bin die ersten 12 Spiele gar nicht zum Einsatz gekommen. Mir wurde dann schon da von der sportlichen Leitung angeboten, dass das Ganze wieder im Winter abbrechen zu wollen. Dass das in Schalke ich dann wieder weiter Spielpraxis habe in der zweiten Mannschaft und dass ich wieder zurückgehe. Habe mich dann aber kämpferisch gezeigt, habe gesagt, ich sehe schon hier Möglichkeiten, mich durchzusetzen und glaube, dass ich das sportlich hinkriegen kann. Und dann war es tatsächlich so, dass am 13. Spieltag gegen Kaiserslautern mein Profidebüt dann quasi anstand. Also mein erstes Spiel, Pflichtspiel im Profifußball war ein Heimspiel gegen Lautern. Und Wolfgang Frank hat mich als Rechtsverteidiger aufgestellt. Bin nach 65 Minuten mit Krämpfen runter. Das hatte eine kleine Vorgeschichte. Ich hatte in der Nacht, bevor das Spiel war, hatte ich heftige Magen-Darm-Probleme. Ich glaube, das war nicht nur das Essen schuld. Ich war aufgeregt wie Sau. Ich war nervös. Ich wusste so, jetzt ist endlich der Moment da, wo du jahrelang drauf hingearbeitet hast. Hab das Ganze aber für mich behalten. Hab mit keinem gesprochen. Hab das tapfer ertragen. Und dann war aber nach 65 Minuten war irgendwie Schluss, es ging irgendwie und es war auch okay. Und dann habe ich mich tatsächlich über diesen Einsatz, das Spiel ging zwar 1-0 verloren, aber Lautern war damals in der zweiten Liga noch ein Aufstiegsaspirant, es war kein schlechtes Spiel von uns, habe ich mich reingespielt und dann haben wir danach glücklicherweise eine Siegesserie von 6 Siegen in Folge, glaube ich, mit der Mannschaft hinbekommen. Und da wurde dann ab dem Moment eigentlich wenig in der Startformation gewechselt. So. Und Wolfgang, ein Trainer auch, eine ganz andere Generation. Ich habe häufiger Gespräche mit Kuni über ihn, der ihn, glaube ich, hier am besten kennt, dadurch, dass er ihn auch als Trainer hatte und dann in der Kombination, wo Kuni, glaube ich, sowas wie sein Co-Trainer und Torwarttrainer in einem war. Lustige Geschichten, also ein ganz verrückter Typ, der Alleinunterhalter war, der hat die Taktik gemacht, der hat die Ansprachen gemacht, der hat Mentaltraining gemacht, der Videositzungen mit DVDs, immer mit Start und Stopp, die haben teilweise stundenlang gedauert, wir haben uns teilweise nochmal die ganzen 90 Minuten komplett nochmal durchgeguckt auf so einer DVD, wo er dann parallel irgendwas zu kommentiert hat. Krafttraining hat er selber gemacht, da lag er in der Mitte mit, ich weiß gar nicht, wie alt er damals war, Mitte 50, hat die Übungen noch vorgemacht und allen Spielern mehr oder weniger vorgemacht, wie die Übungen gehen, weil er genauso fit war wie die Zweitligaspieler. Menschlich auch mir viel mitgegeben. Also wir haben viel geredet, natürlich in der Phase, als ich nicht so zum Zug kam, war dann totaler Förderer. Vor allem, als ich den Durchbruch geschafft habe, hatte da anderthalb Jahre, bis er dann den Verein verlassen hat, die mich sehr geprägt haben in diesem Defensivabläufen. Ich glaube, da hat auch Kloppo sehr von profitiert. Du siehst eigentlich alle Spieler, die damals hier für Mainz 05 gespielt haben und Trainerkarrieren gemacht haben, dass sie noch sehr, sehr viel von Wolfgang mitnehmen. Wir haben bis zum Erbrechen trainiert, wie wir im 4-4-2 verschieben, wo du taktisch defensiv wo zu stehen hast. Das war sehr, sehr viel und immer wieder den gleichen Knopf gedrückt. Bei mir als Defensivspieler hat das tatsächlich über meine ganze Karriere auch viel geholfen, weil ich brauchte eigentlich nie drüber nachdenken, über irgendein Abkippen, über ein Abwehrdreieck, über wo ich wann zu stehen habe, weil ich das mit Wolfgang anderthalb Jahre mehr oder weniger tagtäglich durchseziert habe. Hat er mich schon gerade im Defensivverhalten sehr, sehr, sehr geprägt.
Dann kam ja quasi die Offenbach müsste dich dann verpflichtet haben, also ein Jahr Leihe, oder? Dann
genau.
Haben sie dich fest verpflichtet. Und dann kam es irgendwann in der Mitte der Saison zum Trainerwechsel und ein gewisser Jörn Andersen hat dann übernommen. Ihr habt dann die Saison noch erfolgreich zu Ende gespielt und dann seid ihr beide gemeinsam mit Aristide hier aufgeschlagen. Wie kam das denn dann zustande?
Ja, du musst dich zum ersten Mal korrigieren. Du hast detailreich bis jetzt sehr viele Dinge perfekt analysiert, aber also wir sind nicht erfolgreich aus der Saison raus, sondern wir sind leider abgestiegen mit Offenbach. Wobei das leider dann ein Glücksfall für mich im Nachhinein wurde, weil ich dadurch dann bei diesem schönen Verein hier gelandet bin. Also es war so, dass Jörn Trainer wurde, Nachfolger von Kloppo. Das wurde bekannt und ich vorher schon im Austausch war mit Mainz 05. Stefan Kunert, Kuni, hat mich unter anderem gesehen. Er ist damals immer noch viel durch die Gegend gefahren, hat sich Spiele auch angeguckt in Lautern, in Offenbach, FSV Frankfurt. Und er hat gesagt, dass er mich damals schon gesehen hat, hier auch vorgeschlagen hat. Die kannten mich natürlich auch aus Partien gegen Mainz 05 aus der Liga. Und dementsprechend waren wir dann schon in Kontakt, die haben Interesse gezeigt. Und als dann Jörn Trainer wurde, er mich dann auch kannte aus der gemeinsamen Zeit, dann da natürlich dem auch keinen Riegel vorgeschoben hat. Ganz im Gegenteil, wir waren dann, genau, Aristide Bonset, ich, Jörn Andersen im Dreierpack hier hingekommen. Das war die Ausgangssituation. Damals wurde mir noch gesagt, wir haben Nicole Czernoweski, wir haben Neven Subotic, die werden sehr wahrscheinlich in der Viererkette spielen. Ich werde so als Herausforderer dazukommen. Hatte auch ein anderes Angebot aus der zweiten Liga, wo die Voraussetzungen anders waren. Da wäre ich als klarer Stammspieler in die Saison gegangen. Aber mir hat der Verein, so auch aus der Außenperspektive, was man so mitbekommen hat, das war kurz davor, diese ganzen Bundesliga-Zeit mit Kloppo, mhm, kam immer sehr sympathisch rüber. Die Auftritte hier mit der Stimmung, die waren sehr positiv. Und mir war klar, eine Konkurrenzsituation hast du eigentlich immer, wenn dir ein Verein sagt, du bist erstmal Stammspieler bei uns oder du bist eingeplant als Stammspieler, kannst du es trotzdem vergeigen, und andersrum, wenn du gut genug bist, kannst du dich auch irgendwie reinspielen. Und mir hat das Paket dann hier einfach besser gefallen. Deswegen habe ich mich für Mainz 05 entschieden, und dann kam eigentlich das Beste in der ganzen Geschichte für mich. Nachdem ich unterschrieben hat, hat 2-3 Wochen später hat der Kloppo Neven Subotic nach Dortmund geholt, und es wurde irgendwie kein Nachfolger geholt. Und dann war Nicolce und ich eigentlich die einzigen Innenverteidiger in der Mannschaft. Bo Svensson war noch länger verletzt mit seinem Achillessehnenriss. Und dann hatte sich das gefügt. Ich war von Anfang an Stammspieler, konnte in der Saison glaub 32 Mal spielen, hatte eine überragende Mannschaft. Also wir hatten die beste Mannschaft in der Liga mit Sicherheit, tolle Spieler mit Markus Vollner, mit Hoogland, Nicolce natürlich, Dimo noch im Tor in seiner letzten Saison, vorne Banse, Baljak, alle, die da, glaube ich, in der Startelf waren, und auch die Chatli Amri als Einwechselspieler zu haben. Baljak kam auch manchmal nur rein, also es war schon eine Top-Mannschaft, Elkin natürlich nicht zu vergessen. Hat Spaß gemacht, wir sind völlig verdient aufgestiegen, und so hatte ich dann den nächsten kleinen Schritt nach Kickers Offenbach, dann einen Top-Verein in der zweiten Liga mit dem Aufstieg zu krönen. War ein tolles Jahr.
Gab noch, glaube ich, für dich vor allem ein besonderes Spiel hier am Bruchweg, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, wo Aristide in der 80. kurz vor Schluss das Tor gegen Schalke 04 macht und wir ins Pokal-Halbfinale einziehen. Das muss ja für dich besonders gewesen sein, quasi 3 Jahre, nachdem du den Verein mehr oder weniger verlassen hast, dann auf so einer Bühne ihn zu schlagen.
Ja, das war ein Traum. Also das war total herrlich. Hatte, glaube ich, 20, 30 Leute aus dem Ruhrgebiet da, die teilweise gemischte Gefühle hatten. Aber
ich wollte gerade sagen, das war ein Traum. Ich hatte 20, 30 Leute
aus dem Ruhrgebiet. Aber das war natürlich ein komplettes Highlight. Also Schalke da damals immer noch ein komplettes Top-Team gewesen in der Liga. Kevin Kurani, Halil Altintop waren, glaube ich, die Stürmer, gegen die wir da verteidigen mussten. Und Marcelo Bordon, auch mein Verteidiger, Vorbild, auch auf dem Platz gewesen. Und die da niederzuringen hier vor eigenem Haus, das war ein wunderbares Erlebnis, hat richtig Spaß gemacht, an das ich mich gerne erinnere. Überhaupt der Pokalritt in der Saison, war mir damals noch nicht klar, dass es die beste Pokalsaison werden wird in jetzt 17 Jahren. Aber war ein komplettes Highlight. Köln haben wir auch noch geschlagen, sind dann am Ende da bis ins Halbfinale gekommen. Mit ein bisschen Glück wäre es vielleicht sogar der Finaleinzug gewesen, haben es bis in die Verlängerung geschafft. Waren wunderbare Pokalerlebnisse.
Und ja, genau. Und dann kam es vor allem, also eine schon Top-Saison hat man dann im Prinzip nochmal gesteigert mit einer noch besseren Saison, wenn ich es mal so zusammenfasse. Springen wir mal dahin. Nimm uns ins nächste Jahr mit, bitte.
Ja, mit Thomas Tuchel dann als neuen Trainer, der uns natürlich über 5 Jahre unglaublich geprägt hat, durfte ich meine ersten Bundesligaspiele machen. In Mainz war wieder eine totale Euphorie damals, die zweite Phase Bundesliga nach der Klopp-Epoche. Und wir haben es tatsächlich in der Saison geschafft, ganz, ganz ordentlich zu starten. Das erste Spiel gegen Bayer Leverkusen, mein erstes Bundesligaspiel, Auch gegen Top-Team unentschieden gespielt. Dann auswärts in Hannover auch noch ein großer Name damals gewesen und große Qualität im Kader gehabt, nochmal unentschieden gespielt. Und so sind wir reingekommen in die Saison. Und am Ende, ich habe noch im Ohr, ich glaube, das war die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte dann damals, 9. Platz. Ja. Das war natürlich ein wunderbarer Start für uns alle, für die Mannschaft, die so in der Konstellation zusammen aus der zweiten Liga zu großen Teilen in die erste Liga gekommen ist und dann eine mehr oder weniger sorgenfreie Saison zu spielen, die viele Highlights in sich hatte, die ganzen Bundesliga-Stadien zu bereisen und dort dann auch vor der ganz großen Kulisse und gegen ganz große Gegner aufzutreten, das hat brutal Spaß gemacht und hätte besser nicht laufen können, das erste Bundesliga-Jahr für mich.
Gibt es auch ruhige Momente dann für dich, wo man mal so überlegt, denkt so, Wahnsinn, was gerade in ein, zwei Jahren passiert ist oder wo die Reise hinging? Oder reitet man da einfach die Welle und genießt das einfach? Also hat man die Zeit, das richtig zu reflektieren dann oder kommt das erst später?
Tatsächlich habe ich das versucht, mindestens wöchentlich zu machen. Also, dass man sich mal einmal vor Augen führt, was das Besondere überhaupt ist, dass man das Privileg hat, Bundesliga zu spielen, dass es das ist, wo tausende kleine Kids von träumen, unter anderem ich vor ein paar Jahren, ich das auch eigentlich null für realistisch gehalten habe, noch als 15, 16, 17-Jähriger, dass es mal so ist. Und ich glaube, das war für mich ein wichtiger Punkt auch, mich auf einem Niveau durchgehend durch die Karriere zu halten, weil alles aus menschlicher Sicht wird mal irgendwann Alltag und du kannst mal irgendwann zum ersten Mal ein tolles Auto fahren, dann freust du dich da total drüber am ersten Tag, aber wenn du 5 Jahre damit tagtäglich irgendwie hin und zurück zur Arbeit fährst, dann weiß man es nicht mehr wertzuschätzen und auch dieses Bundesliga-Geschäft und dieses Privileg, Fußball auf dem Niveau zu spielen und vor tollen Kulissen zu spielen, das flacht einfach mal ein bisschen ab und für mich war immer ein sehr, sehr wichtiger Faktor in dem Ganzen, dass man da auch mental und psychisch immer wieder auf Kurs ist, sich zu reflektieren und sich klarzumachen, dass das was ganz Außergewöhnliches ist, was man da machen darf und wertzuschätzen, was so die tägliche Arbeit, die eigentlich sich gar nicht anfühlt wie Arbeit, sondern das, was Spaß macht, was ein Fußball Spaßcamp teilweise ist, wenn du unterwegs bist mit den Jungen, wenn du siehst, wie viel Spaß die Spieler auch jetzt immer beim Training haben, also dass das die Arbeit ist und dass man das so gerne machen kann, da ist, glaube ich, wichtig, sich regelmäßig zu reflektieren.
Und dann habt ihr nach dieser Saison ging es, ja, ich würde nicht sagen runter, aber es war ein bisschen unspektakulärer, wenn wir es so mal nennen. Es wurde ein bisschen
Du hast gerade einen Fehler gemacht. Also du hast die Frage, glaube ich, ein bisschen zu oft gelesen. Also nach der phänomenalen Saison, also der ersten, wie er eben gesagt hat, Rekordsaison, folgte quasi die zweite Rekordsaison, wo wir dann einfach mal die ersten 7 Spiele gewonnen haben und die Bruchweg Boys am Start waren.
Okay.
Und wir uns dann final qualifiziert haben für die Europa League Qualifikation. Das ist ja sozusagen dann die vorerste Krönung gewesen. Das muss ja dann wirklich absurd gewesen sein. Also ich glaube, am Anfang der Saison hattest du auch noch ein bisschen mit einer Verletzung oder so. Also warst auf jeden Fall nicht immer in der ersten Elf, aber hast auch auf jeden Fall gespielt und gerade am Ende, glaube ich, dann wieder Stamm gespielt. Also das muss ja so völlig absurd gewesen sein dann.
Ja, genau. Basti wollte kurz die tatsächlich beste Saison der Vereinsgeschichte dann nochmal kurz skippen, aber ist gut, dass du noch reingefallen bist.
Nee, es war einfach ein Test, ob du dich dran erinnerst.
Also nach der besten Saison der Vereinsgeschichte konnten wir die nochmal toppen. Das war komplett absurd. Also dieser Startrekord, 7 Siege in Folge, da haben wir uns komplett in Rausch gespielt. Wir haben die ersten das erste Spiel noch ein bisschen gezittert und Glück gehabt und spätestens mit dem Spiel in Wolfsburg, als wir nach einem 0-3-Rückstand noch auf 4-3 mit einem Sieg da rausgegangen sind, da gab es irgendwie kein Halten mehr. Ich weiß noch genau, dass wir eigentlich ein gutes Spiel gemacht haben, lagen aber 3-0 hinten. Zur Halbzeit haben wir es dann noch auf 3-1 verkürzt und Thomas Tuchel in der Halbzeit gesagt hat, ich stand draußen, es steht 3-0 für den Gegner, aber ich habe eigentlich nichts, was ich anmerken kann, was wir anders machen müssen. Ihr macht ein super Spiel, macht genauso weiter und ich bin mir sicher, wir können es hier noch schaffen, Punkte mitzunehmen. So war es dann am Ende auch. Adam schießt dann, glaube ich, das 4-3. Dann gab es kein Halten mehr im Stadion. Das war, glaube ich, so das Signal, dass es eigentlich keine Grenzen gibt in dieser Saison. Wir haben dann noch ein Spiel in München gewonnen, wo irgendwie auch alles schiefgegangen ist, was schiefgehen konnte vorher in der Anreise. Wir haben da einen Tagestrip hingemacht tatsächlich, wo wir mit dem Flieger morgens hingeflogen sind, weil wir in der Phase irgendwie relativ viele Hotelübernachtungen hatten. Mhm. Und Thomas nicht wollte, dass wir da schon wieder so lange im Hotel irgendwie rumhängen, weil das manchmal auch ein bisschen Kraft ziehen kann. Mit dem Flieger hin, nochmal kurz ins Hotel, was gegessen, hinlegen, eine Stunde zum Stadion gefahren und dann standen wir in einem unglaublichen Stau, wie ich es in meiner ganzen Karriere noch nicht hatte. Sind irgendwie auf einer Strecke von 10 Kilometern, haben wir eine Stunde gebraucht, um ins Stadion zu kommen. Kam viel zu spät, kam 30 Minuten vorm Anstoß an, haben uns schnell irgendwie Sachen übergeworfen, sind raus, haben uns kurz so ein bisschen warm gemacht, noch 10 Minuten, was mit einem richtigen professionellen Warm-up eigentlich nichts zu tun hatte. Haben das Spiel gewonnen beim Rekordmeister, beim amtierenden deutschen Meister und sind dann wieder zurück nach Mainz geflogen. Und das war auch eins von diesen 7 Spielen, von Sieg zu Sieg geeilt. Und als wir dann hier vor eigener Kulisse mit dieser großen 1 in der Hand, erinnere ich mich noch dran, gefeiert haben, das war glaube ich, die sorgenfreiste und entspannteste Saison, die ich hier verbracht habe. Und dann am Ende konnten wir das Niveau natürlich nicht mehr ganz halten, dass wir auch mal ein Spiel verlieren, war klar, aber ein 5. Platz im 2. Jahr, wo alle den Finger gehoben haben und gesagt haben, das 2. Jahr ist immer das Schwerste, beim 1. da kriegt man noch mit der Euphorie was hin. Das war, glaube ich, eine unglaubliche Leistung von allen Beteiligten, von Thomas Tuchel, der diese Mannschaft total geprägt hat und uns in der Phase, in der diese ganzen Matchpläne, wie es das heute gibt, noch gar nicht so etabliert waren. Da war Thomas, glaube ich, ein totaler Vorreiter. Hatte uns da echt einen Wettbewerbsvorteil mit geschaffen, dass er sich immer individuell auf jeden Gegner nochmal ganz, ganz anders vorbereitet hat. In einer Phase, wo die meisten anderen Teams 34 Spieltage ihren Stiefel durchgespielt haben.
Jetzt guckst du mir. Okay, dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, den ich eben schon ein bisschen vorweggenommen habe. Es kam eine solide Saison, aber konnte man überhaupt diese Ruhe weiterhin genießen, eine solide Saison zu spielen, oder war man fast schon ein bisschen enttäuscht, weil man dachte, es geht noch weiter oder noch höher, wenn ich es mal so sage?
Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen die Gefahr. Ich glaube, das ist so der Punkt, wo ich Christian Heidel am meisten positive Dinge noch immer wieder zuspreche, dass er es immer wieder hinbekommen hat, auch in den Jahren, das habe ich auch immer als Spieler schon gemerkt, dass er nach so einer Euphorie die Erwartungshaltung nicht ins Unermessliche schraubt. Also da ist man natürlich schnell dabei, wenn man da Jubelstimmung hat und da gerade den 5. Platz feiert und diesen Startrekord hatte, mal rauszuhauen so und jetzt erst recht und jetzt hauen wir noch einen drauf und jetzt sind wir oben endlich angekommen, jetzt kann uns keiner mehr halten. Aber da diese ganze Situation realistisch einzuordnen, dass ein Verein wie Mainz 05 trotzdem finanziell in der Zeit sicher noch im unteren Drittel beheimatet war und es auch Saisons geben kann, in denen es sportlich da endet und in denen es schwer wird und in denen der Klassenerhalt nicht selbstverständlich ist. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. In Saisons, in denen wir 5. werden, 6. werden, da läuft, glaube ich, alles am Schnürchen und alles nah an Perfektion. Und wenn eine Saison normal läuft, dann kann es auch mal sein mit Höhen und Tiefen, dass man mal nah am Strich nach unten irgendwie schnuppert und entlang schrappt. Oder, wir haben es auch gesehen, auch mal unterm Strich ist. Und da nicht die Ruhe zu verlieren, das ist, glaube ich, eine absolute Stärke hier von dem Verein, von dem Umfeld, von den Verantwortlichen im Vorfeld schon einfach Erwartungshaltungsmanagement irgendwie, aber auch dann nicht komplett in eine Depression oder in ein Gegeneinander zu verfallen, was das Umfeld, was die Fans angeht, sondern dann nochmal erst recht zu unterstützen. Und das haben wir eigentlich, glaube ich, in dem Jahr, war mein erstes Jahr nach dem Aufstieg, 9. Platz, 5. Platz, ich das so gespürt habe, dass das auch akzeptiert wird, dass alle wissen, das gehört zu Mainz 05 auch dazu. Immer dieses, wir haben schon viel schlimmere Zeiten überstanden, unten um die Existenz irgendwie zu kämpfen, aus der 2. Liga abzusteigen in Zeiten, bevor ich da war. Und diese verpassten Aufstiege, dieses Drama rund um Klopp, da zusammenzuhalten, das macht diesen Verein aus. Und das habe ich in dieser Saison da wirklich spüren dürfen.
Dann würde ich sagen, machen wir gerade mal so ein bisschen so einen Schnelldurchlauf, weil dann, finde ich, war es interessant, dass wir immer so, also es war immer mindestens eine solide Saison. Also es ging eigentlich nie um den Klassenerhalt, wie du gesagt hast. Das war dann irgendwie immer relativ schnell klar. Und dann waren immer mal ein paar Saisons, wo wir quasi oben dann mit dabei waren. Das heißt, also 12-13 hatten wir eine ganz gute Saison. Ich glaube, zur Halbserie sah es auch echt noch so aus, als könnte man vielleicht europäisch schaffen. Rückrunde war irgendwie sehr durchwachsen. Ein Jahr später hat es dann wiederum gereicht mit Platz 7. Das dürfte dann die letzte Saison von Thomas gewesen sein. Dann wieder eine etwas normalere Saison, zwar mit einem Trainerwechsel, aber insgesamt dann doch irgendwie solide. Und dann die Saison unter Martin Schmidt, wo man auf einmal wieder auf Platz 5 war. Hat sich das denn dann überhaupt noch so besonders angefühlt? Weil irgendwie, ich kann mich auch als Fan erinnern, war das so, mit dem Abstieg haben wir auf jeden Fall nichts zu tun und vielleicht geht's nach oben. Das ist ja eigentlich für Mainz 05 absurd.
Die Saison hat sich sehr besonders angefühlt. Also vor allem auch, weil, also ich hatte das dann noch ein bisschen im Bauch, dass wir diese zwei K.O.-Spiele zweimal verloren haben. Und ich wusste nicht, ob wir es nochmal schaffen würden, oder ich wusste nicht, ob man da wirklich realistisch dran glauben konnte und sollte, dass wir es nochmal schaffen, da oben reinzuspringen. In der Phase, wo es dann auch, wie du sagst, manchmal dann auch eher ein bisschen weiter unten geendet hat und wir auf jeden Fall in den meisten Saisons jetzt nicht so gespielt haben, dass es nochmal knapp war. Als wir dann irgendwann festgestellt haben in dieser Saison mit Martin Schmidt, so jetzt ist es wirklich greifbar, nach unten brauchen wir uns da keine Sorgen mehr zu machen. Und ich weiß noch ganz genau, hatten wir am Ende noch die letzten 3 Spiele, bei denen es alles oder nichts war. Schaffen wir es jetzt da reinzukommen oder nicht? Wir haben uns dann so ein bisschen die Punkte ausgerechnet, die wir brauchen, die Gegner, die wir haben. Und am letzten Spieltag das Endspiel gegen Hertha BSC Berlin, wo ein Unentschieden gereicht hat. Davor das Spiel haben wir Stuttgart parallel noch in die zweite Liga geschossen mit einem Sieg. Das waren ganz wichtige 3 Punkte für uns, um dann dieses Endspiel zu haben. Und ja, dieses 0-0 gegen Hertha, das habe ich noch ganz genau in Erinnerung, wie wir da mit Mann und Maus verteidigt haben. Hertha hatte schon ziemlich einen Sturmlauf, weil die der direkte Konkurrent auch waren um den europäischen Platz. Die wollten uns den unbedingt noch abluchsen, haben alles nach vorne geworfen. Die letzten 5 Minuten stand ich, glaube ich, nur noch irgendwo zwischen 16er und 5er Linie und habe mich in irgendwelche Schüsse geworfen und alle anderen auch. Und dann diese große Erleichterung zu spüren, dass man es nochmal geschafft hat und mit einer direkten Qualifikation in die Gruppenphase da auch nichts mehr schiefgehen kann, das war dann wahrscheinlich so mit der größte sportliche Erfolg nochmal zu dem damaligen Zeitpunkt in diese Gruppenphase zu kommen. Von daher war es sehr besonders, auch nochmal nach so vielen Jahren Mainz 05 sowas erreichen zu können. Und parallel hatte das natürlich auch noch eine andere besondere Geschichte, das Comeback von Elkin Soto, der dann noch kurz vor Schluss reinkam, nach langer Leidensgeschichte. Das verbinde ich auch immer mit diesem Spiel. Von daher war es ein rundum positiver Tag und ein totaler kurzfristiger Hype.
Nimm uns gern mal dann mit auf diese ganze Europa-League-Reise. Was sind da so die Erinnerungen, die dir sofort in den Kopf kommen?
Ja, dieses ganze Setting mit den langen Reisen, mit einem ganzen Tross zu fliegen. Du bist dann in einem Flieger teilweise mit nicht nur der Mannschaft, wie es sonst üblich ist, oder mit einem Mannschaftsbus, mit dem man reist, sondern du fliegst dann mit 100 Personen. Das sind interne Mitarbeiter, das waren die Pressevertreter, das waren teilweise irgendwelche Fans und Sponsoren. Und alle haben dieses Gefühl, du machst gerade was Besonderes. Sowas hat es noch nicht gegeben. Du hast rund um die Spieltage von der UEFA 1000 kleine Dinge, auf die man achten muss. Das Stadion ist komplett anders gebrandet. Selbst die Mewa Arena wirkt irgendwie anders und nochmal außergewöhnlich. Du hast diese Pressekonferenz, bei dieser allerersten Pressekonferenz, die vor dem Spiel stattgefunden hat. Bei der UEFA mussten, ich weiß gar nicht, ob es jetzt immer noch so ist, musste immer ein Spieler mit zur PK. War ich dann mit Martin Schmidt in der PK und alles war mit UEFA gebrandet. Also es sind so diese kleinen Details, die es irgendwie besonders gemacht haben. Eine Hymne wird gespielt beim Einlaufen, die ein bisschen anders ist. Nichts gegen unsere Mainz 05 Einlaufmusik, die mag ich natürlich am allerliebsten, aber wenn du dann da einfach nochmal merkst, okay, du bist jetzt gerade für ein internationales Spiel für deinen Verein Mainz 05 unterwegs, das merkt man an allen Ecken und Enden. Das ist so im Groben zusammengefasst das Besondere.
Dann in den nächsten Saisons, die nächsten beiden, weil du guckst mich schon wieder so vor.
Ich dachte nur, du warst ja auch mit dabei. Vielleicht hast du selbst noch was dir so im Kopf geblieben ist.
Nee, ich fand auch, das hat Nico, ja, wir hatten es alles schon. Du hast das gerade sehr gut schon erzählt. Oder
ja.
Vielleicht.
Du trainierst noch in den Stadien immer am Abend vorher auswärts. Ne? Das ist auch immer diese Besonderheit. Also das gibt es in der Bundesliga nicht. Es ist auch nicht erlaubt, glaube ich. Aber europäisch ist es Usus, dass du dann anreist einen Tag vorher, hast das abendliche Training nochmal dort im leeren Stadion schon, bist dann den ganzen Tag vor Ort, machst dir auch nochmal irgendwie die Beine locker, um dann anzutreten zu der Partie. Das ist auch nochmal so ein kleines Detail, was einfach zeigt, okay, das ist gerade was anderes als der Alltag, den du Tag für Tag, Woche für Woche in der heimischen Bundesliga hast.
Um jetzt mal ein bisschen vorzuspulen oder ein bisschen zuranzuhören, würde ich sagen, in den Jahren danach oder in dem Jahr danach und in den 2 Jahren danach hattest du vermehrt dann auch ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen oder so. Gibt es da schon irgendwo den Punkt, wo man ja sich Gedanken so um den Körper macht, man wird älter und kleine Wehwehchen werden ein bisschen größer oder so. Wann fängt sowas an?
Ja, das war schon insgesamt, war das dann schon eine recht frustrierende Zeit, muss ich sagen. Also weil ich kannte dieses Gefühl eigentlich lange gar nicht, verletzt zu sein, und hatte den großen Luxus, bis kurz vor meinem 26. Geburtstag hatte ich quasi keine Verletzung. Nichts, was irgendwie länger als eine Stunde mal wehgetan hat. Und dann ging es aber beim Training auch wieder. Und dann habe ich mir in der Bundesliga-Saison 2012/13 habe ich mir das Kreuzband gerissen. So, das war natürlich dann ein ordentlicher Rückschlag, wo du auch irgendwie Zukunftsängste hast und überlegst, kommst du überhaupt wieder zurück? Wie kommst du zurück? Das war keine schöne Zeit. Ich habe dann den Sprung aber wieder reingeschafft, hatte dann nach der Rückkehr dann auch mit Martin Schmidt gerade nochmal anderthalb Jahre, in denen ich fast durchgehend auf dem Platz stand und nochmal richtig Stammspieler geworden bin. Und danach fing es irgendwie an, das war da glaube ich dann so ein Mix aus diesem Knie, was dann trotzdem irgendwie was mitnimmt, also auch wenn du dann noch spielen kannst, irgendwas ist anders. Bei so einer OP wird eine eigene Sehne abgetrennt aus dem Oberschenkel und dann da wieder eingesetzt, da wird ein neues Kreuzband rausgestrickt, da passiert schon was mit dem Körper. Ich habe es hinbekommen, war dann auf dem Platz, aber ich glaube, dieser Mix aus Alter plus diese Umstellung vom Knie hat dann einfach dazu geführt, dass ich immer wieder kleinere Muskelgeschichten hatte, einfach so. Die haben mich dann immer wieder leicht aus der Bahn geworfen und du fängst dann auch so ein bisschen an deinem Körper zu zweifeln natürlich. Irgendwie so, jetzt hattest du schon dreimal sowas Kleines und kannst du jetzt trainieren und bist viel feinfühliger und bildest dir dann auch ein, was zu haben vielleicht, was dann gar nicht da ist. Und das hat mich schon so anderthalb Jahre begleitet und dann eigentlich erst mit dem Zeitpunkt, als für mich klar wurde, okay, das geht jetzt so langsam in deine letzte Saison, da konnte ich wieder loslassen und da ging es körperlich auch deutlich besser. Da hatte ich dann diese Verletzungsthematik dann für mich, die hat sich dann, glaube ich, ein bisschen wieder runtergefahren. Ich glaube, der Kopf war ein bisschen freier dann auch. Und dann war die letzte Saison auf jeden Fall nochmal so, dass ich auf jeden Fall durchgehend einsatzbereit war, bis auf ein, zwei kleine Ausnahmen. Und Verletzungen und das Fußballbusiness, das ist immer was sehr frustrierend ist, gerade wenn du die Leichtigkeit gewohnt bist. Das ist auch was man, glaube ich, dann wertschätzen muss als Spieler, wenn man weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man einfach tagtäglich frei ins Training gehen kann und sich nur auf Fußball konzentrieren kann. Da hat man schon ein hohes Gut. Und wenn das fehlt, dann macht natürlich dieser Job auch nicht annähernd so viel Spaß, weil man dann alleine in dieser Reha-Phase ist und mit dem Fitnesstrainer trainieren. Ich hab den sehr gerne, unseren Axel, aber natürlich ist das Schönste dann immer mit der Mannschaft einfach frei auf dem Platz zu sein. Und das hatte ich in der Anfangsphase, wie gesagt, gar nicht, diese Verletzungsphasen, und am Ende dafür dann ein bisschen präsenter. Aber ich glaube, so alles in allem über die gesamte Karrierezeit bin ich da auch durchschnittlich dann weggekommen.
Ich hätte tatsächlich jetzt nur eine Sache, die mir einfiel, und zwar, um jetzt mal so in diesem letzten Jahr oder so zu bleiben. Also, weil wir eben darüber gesprochen haben, du kommst als der Jugendspieler in so eine Kabine mit Bordon und sowas ein. Da stehen diese alten, gestandenen Spieler vor dir. Jetzt plötzlich warst du so ein bisschen in der Situation, will ich mal beschreiben. Da kamen Jüngere rein. Was hast du vielleicht da anders gemacht? Oder hast du denen irgendwie... Du warst halt so ein erfahrener Führungsspieler. Vielleicht hast du da irgend noch eine Erinnerung an irgendwen Junges, der reinkam, den du was mitgeben konntest? Oder hast du es anders gemacht, als du es erlebt hast?
Ja, also in dem letzten Jahr, da war vor allem der Start von Johnny und Leo bei uns, ne, so ein bisschen. Ja. Die sind dann fester Teil geworden, noch ohne große Ambitionen. Und das waren natürlich zwei Charaktere, die überragend waren, die direkt gute Laune gemacht haben, die sehr positiv waren, die alles reingehauen haben, die demütig waren, und denen dann so im Gesamtpaket, das ist jetzt nicht so, dass man sich tagtäglich mit denen unterhält, das sind dann schon kleine Gespräche, wo man auch mal so ein bisschen den Jungs versucht klarzumachen, worauf es bei Mainz 05 ankommt und warum wir so erfolgreich dann auch durchgehend die Bundesliga halten konnten über Jahre mit anderen Voraussetzungen als der ein oder andere Verein, der vielleicht runtergegangen ist. Da ist es, glaube ich, wichtig, dass man so ein Gerüst hat. Auch Bello natürlich, der schon seit langen Jahren dabei ist. Jetzt ein Robin gerade, der das total lebt und auch prägt. Den Jungs dann so der nächsten Generation einfach vorzuleben, auf was es ankommt, dass es ein Miteinander ist, dass es viel dieses Laufen gegen den Ball auch ist, was dann einfach dauerhaft für uns auch erfolgsversprechend ist und wir gezeigt haben, was es uns für Vorteile dann auch als Mannschaft einfach auf den Platz bringt. Und Johnny und Leo, die haben natürlich auch über die Jugend, die einen sehr guten Job hier bei uns machen, dass sie auch sehr gut vorbereitet sind schon mal und jetzt nicht bei Null anfangen in den ganzen Themen. Das muss man auch sagen. Aber dann das nochmal im Seniorenbereich wirklich live und hautnah zu erleben, das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Und dafür ist es jetzt auch immer wichtig, dass man einen Block hat aus Jungs, die Mainz 05 kennen schon seit ein paar Jahren und da keinen massiven Wechsel vom Kern hat. Also wenn wir jetzt auf einen Schlag 5, 6 Leute verlieren würden, die das wirklich ausstrahlen, prägen, dafür stehen auch, was Mainz 05 ausmacht, dann hätten wir, glaube ich, ein Problem. Und ich habe das mich damals schon als einer von denen auch gesehen und das auch super gerne ausgestrahlt, vermittelt, übermittelt an die Jungs. Von daher ist und bleibt das ein wichtiger Faktor. Als ich ein junger Spieler war, war das dann sicher in Dimo Wache, in Marco Rose, die dann da waren. Marco hat dann auch nicht mehr die größte sportliche Rolle in dieser Saison gehabt, aber trotzdem sind so Spieler unglaublich wichtig, um das einfach auch weiterzugeben an die Nächsten. Und ist nicht zu unterschätzen, was so ein altgedienter Spieler dann manchmal noch mitgeben kann.
Es war jetzt so ein kleiner gedanklicher Vorsprung, aber wie ist denn das jetzt als Sportdirektor, wenn du quasi einen Spieler neu kennenlernst, der jetzt nicht aus unserem NLZ kommt, sprich diese Thematik noch nicht hundertprozentig durchdrungen hat. Wie versuchst du, mit welchen Mitteln versuchst du das quasi herauszufinden, ob er dafür geeignet ist? Weil ich stelle mir das jetzt auch nicht so einfach vor, einen Spieler so gut kennenzulernen in, ich weiß nicht, wie lange ihr euch trefft, 1,5 Stunden oder so.
Ja, also am Ende kann man den Jungs, glaube ich, schon ein Bauchgefühl kann man schon entwickeln bei einem Gespräch mit den Jungs und einfach schon die Ausstrahlung und wie sie auch glänzende Augen haben oder nicht für Mainz 05. Ich glaube, da kommt es schon drauf an. Also wenn jemand hier hinkommt und das Gefühl vermittelt, er sieht sich schon 2 Schritte weiter und Mainz 05 könnte jetzt froh sein, wenn ich hier unterschreibe, dann habt ihr Riesenglück, was ihr hier für einen tollen Spieler habt, dann ist es nicht das Richtige. Wenn jemand hier hinkommt und wir wirklich glaubhaft das Gefühl haben, wow, der findet das gerade überragend hier, der hat echt eine Fantasie, hier für uns zu spielen und kann das wertschätzen und hat Bock auf dieses ganze Umfeld und auch, was wir dann erzählen. Es gibt sicher, wir haben ja keine schlechten Bedingungen, ganz im Gegenteil, wir haben es ja gut, aber es gibt sicher Vereine, die haben noch mal mehr Bling-Bling und glänzende Neubauten und wir sind halt hier am Bruchweg in unserem Kabinen, in denen ich schon vor 18 Jahren angefangen habe und in denen auch Kloppo hier die ersten Schritte gemacht hat, als er Spieler war und der Kuni. Das hat sich natürlich alles ein bisschen auch renoviert und mit der Zeit auch positiv entwickelt, aber es sind trotzdem für einen Bundesliga-Verein jetzt nicht die die bestaussehendsten Bedingungen, wenn man herkommt. Und wenn sich jemand damit anfreunden kann mit dem Gesamtpaket, dass wir junge Spieler entwickeln können, auch nachweislich, dass wir eine geile Atmosphäre im Verein haben, dass wir ein familiärer Verein sind mit einem Umgang, wo man nahbar den Fans gegenüber ist, wo eine coole, positive Stimmung im Stadion ist, wo man weiß, dass man sich auf die Mitspieler verlassen kann. Das hat sich mittlerweile auch rumgesprochen, dass unsere Jungs wirklich Bock aufeinander haben, dass man hier ein cooles Miteinander hat, dass das sich schon abhebt von anderen Vereinen, auch im ganz Speziellen. Dann ist es, glaube ich, der richtige Spieler für uns. Und wenn man dieses Glänzen nicht so richtig spürt und fühlt, dann dann entscheiden wir uns manchmal auch für einen Spieler, der vielleicht weniger talentiert ist, aber dafür 100% überzeugt.
Ich kann alles 100%ig nachvollziehen, was du gesagt hast, aber was mich interessieren würde, ist dann jetzt, wenn du jetzt mit einem Kaishu oder mit einem Sota beispielsweise redest, da hast du ja dann nochmal eine größere kulturelle und sprachliche Barriere. Gerade bei Kaishu wird es ja dann hauptsächlich über einem Übersetzer gelaufen sein. Wie schaffst du es dann trotzdem, irgendwie ein Bauchgefühl zu entwickeln, oder machst du das dann schon eher anhand dem, was du auf dem Platz gesehen hast?
Beides. Ne? Also Bauchgefühl, Erfahrung auch mit den asiatischen Spielern, mit den Japanern, mit den Südkoreanern, haben wir einfach gute Erfahrungen gesammelt. Das sind, glaube ich, grundsätzlich Spieler, die gut von ihrem Wesen zu Mainz 05 passen, weil sie sehr geerdet sind, weil sie unendlich viel laufen wollen und alles geben wollen und für den Verein sich wirklich ins Zeug legen. Und dann gehört aber trotzdem natürlich schon ein Eindruck auch dazu, der das widerspiegeln muss. Und gerade mit Sota jetzt vor ein paar Wochen, als das losging, sowohl wir als auch Bo waren total begeistert, was das für ein aufgeweckter Kerl ist, für ein positiver Kerl. Und natürlich ist es für einen Spieler, der aus der J-League nach Europa kommt, ein großer Schritt. Und da ist diese Demut und dieses Positive und diese Wertschätzung für die Chance, die man kriegt, schon auf natürliche Art und Weise gegeben. Und so, da hat das total ausgestrahlt und auch ausgesprochen, dass das für ihn eine Riesensache ist, für Mainz 05 und in der Bundesliga zu spielen. Okay. Und mit dem fußballerischen Bild, was wir uns da vor Ort gemacht haben und unzählige Videostunden, hat das dann einfach zusammengepasst.
Okay, wir müssen trotzdem nochmal zurückspringen.
Kein Problem.
Um das vielleicht einmal abzuschließen.
Ihr macht das Programm hier.
Wie bitte?
Ihr macht das Programm hier, von daher.
Sehr gut, danke. Und zwar will ich nochmal auch in deine letzte Saison zurück. Also zum einen werden wir gleich nochmal über das nach dem Fußball reden, aber ich will in die Saison speziell zurück. Und wie war das für dich, als du darüber nachgedacht hast, so jetzt am Ende der Saison hört der fußballische Teil für mich auf, wie mache ich weiter? Hattest du da schon konkrete Pläne zu der Zeit, oder hat man vielleicht auch gedacht, oh, ich mache jetzt erstmal ein Jahr gar nichts?
Nee, ich war tatsächlich sehr darum bemüht, erstmal das Thema Profifußball für mich abzuschließen und mehr oder weniger zu verarbeiten, dass es da vorbei ist. Das war nicht leicht für mich. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich hätte, glaube ich, gerne noch weitergemacht unter bestimmten Umständen. Ich habe schon sehen können und eingesehen, dass es körperlich ein bisschen bergab geht, nett ausgedrückt. Aber ich hatte auch trotzdem das Gefühl, worüber wir gerade gesprochen haben, dass ich der Mannschaft noch was geben konnte auf eine gewisse Art und Weise. Aber es war damals trotzdem so für mich verständlich, dass der Verein da eher sich ein bisschen ändern wollte damals mit den Verantwortlichen, dass es für mich da nicht weitergehen sollte. Und ich wollte ich sag mal, erhobenen Hauptes aus dem Fußballgeschäft aussteigen. Ich hatte jetzt keine Lust und ich konnte es auch nicht für mich sehen, nochmal ein anderes Trikot anzuhaben, irgendwie nach so einer langen Zeit. Ich hatte das Gefühl, ich will in Mainz auch irgendwie weiter dem Verein verbunden bleiben. Und deswegen war da für mich dann die Entscheidung klar, es geht nicht nochmal woanders hin. Die Karriere wird dann einfach zu Ende sein, aber trotzdem war es die ersten Wochen und Monate mit der Entscheidung, noch als Spieler die getroffen zu haben, und auch danach, als es dann soweit war, das war alles nicht so leicht. Ich kenne auch viele Fußballkollegen, bei denen es auch so ist. Also es ist, glaube ich, eher die Regel als die Ausnahme, dass man da erstmal dran zu knabbern hat eine Weile. Das habe ich selber auch gemerkt. Für mich war dann klar, ich wollte im Nachgang dann so ein bisschen rausfinden, was was kann ich überhaupt irgendwie mit reinbringen, was macht mir auch Spaß, welche Bereiche gibt's, und hatte mich dann mit dem Verein und Rufen Schröder drauf geeinigt, dass wir sowas wie so ein Trainee-Programm machen, dass ich mal rausfinde, welche Abteilung gibt's alles, was kann man alles so machen. Ich mich auch erstmal kennenlernen in einem Büroalltag. Ich kannte es ja gar nicht. Meine ganze Arbeitskarriere hat auf dem Fußballplatz stattgefunden. Ganz anderes Arbeiten mit Wochenendspielen und sonntags Trainingseinheiten, und dann hast du mal einen Montag frei, aber dass du mal einfach 8 Stunden im Büro sitzt, montags bis freitags, das kannte ich ja gar nicht. Wie fühlt sich das an? So war der Plan. Da habe ich dann nach einer kleinen Auszeit mit gestartet, ich glaube im Oktober, 4 Wochen dieses Trainee-Programm, und dann kam schon ein Anruf, dass es eher der Plan vom Verein ist, dass ich jetzt in der Co-Trainerrolle weitermachen soll, weil Sandro Schwarz damals entlassen wurde und das Trainerteam neu aufgestellt werden sollte. Und dann war der ursprünglich gemachte Plan, war dann schon wieder über den Haufen geworfen.
Nochmal kurz zum Trainee-Programm zurück. Also das kommt ja eigentlich oft auch so ein bisschen zu kurz. Also ich glaube, das ist auch nicht selbstverständlich. Du hast ja tatsächlich so gut wie jede Abteilung hier kennengelernt, sogar mal unter diesem Mann hier für fast eine Woche gearbeitet oder so.
War es wirklich eine Woche?
Ich weiß gar nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr genau.
Nee, du warst, glaube ich, ja generell hier im Container, Presse, Medien, hast du eine Woche bei allem mal mitgelaufen und zugeguckt. Aber es war sicherlich die beste Zeit deiner Training. Bin ich fest von überzeugt.
Aber ja auch drüben in der Geschäftsstelle quasi vieles durchlaufen und kennengelernt. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und dann hast du ja eben schon so ein bisschen thematisiert, von wegen, dass dann auch die Co-Trainerzeit kam. Aber da hast du dich dann nicht wirklich dauerhaft gesehen, oder wie war das?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe ziemlich schnell gemerkt, das macht mir zwar irgendwie Spaß, das auf jeden Fall, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es da auch andere gibt, die das deutlich besser können als ich, im Trainerbereich zu arbeiten, und auch noch ein bisschen weiter gedacht, dass ich, glaube ich, mehr Stärken habe in diesem Managementbereich und da so in irgendeiner Form in der sportlichen Verantwortung zu landen. Das hatte ich dann, als Christian zurück war, auch mit ihm geteilt, die Gedanken, dass ich mich da weniger sehe, sondern mehr in einer anderen Rolle, ohne dass jetzt irgendwie mit irgendeiner Rollendefinition klar, also es musste jetzt nicht die Sportdirektorenrolle sein, aber ich hatte irgendwie Lust, in dem Bereich einfach zu arbeiten in irgendeiner Form. Und Christian hat das auch direkt bejaht und hat gesagt, dass er das auch so sieht und dass er sich das gut vorstellen kann. Und dann haben wir quasi diesen zweiten Anlauf des Trainee-Programms, der beim ersten Mal durch diese Trainergeschichte so ein bisschen unterbrochen wurde, haben wir dann nochmal nachgeholt, haben dann nochmal Christian auch mir nahegelegt, dass vor allem die Finanzabteilung da nochmal spannend ist in diesem gesamten Konzept, weil man dann, glaube ich, auch, wenn man mal irgendwann sportlich verantwortlich Entscheidungen trifft, einfach wissen muss, was passiert da buchhalterisch, was ist mit Liquidität und so weiter. Das hat mir nochmal sehr geholfen. Da war ich tatsächlich volle 3 Monate bei unserem Finanzdirektor Christopher Blümlein mit dabei. Ich war mit in der Scouting-Abteilung. Ich habe aber auch ganz viele Abteilungen, genau wie eure Medienabteilung, wie die Marketing-Abteilung, einfach kennengelernt. Zum einen, um zu wissen, was machen sie. Das hilft mir jetzt in meiner tagtäglichen Arbeit, um dann Verständnis zu haben, was macht so eine Marketing-Abteilung überhaupt. Zum anderen aber natürlich auch die handelnden Personen da zu kennen und einfach einen guten Draht zu haben. Das war sehr, sehr wertvoll für mich, muss ich sagen. Hat mir Spaß gemacht, habe mit vielen coolen Leuten, die hier für Mainz 05 tagtäglich Gas geben, zu tun gehabt, und von daher will ich diese Zeit nicht missen.
Da haben wir noch ein Statement eingeholt dazu.
Ja, Bello, Nico Bungertz, du kennst ihn als Spieler, als, ich weiß nicht, ob er euch über den Weg laufen soll, als er Praktikant im Verein war, als Co-Trainer und jetzt als Sportdirektor. Was ist die schlechteste Position?
Ja, ich habe mit ihm jetzt den Vertrag verlängert und deswegen kann ich ganz klar sagen, wahrscheinlich als Spieler oder als Praktikant, ja.
Also sag, Sportdirektor ist deine große Stärke?
Nee. Wenn ich meinen Vertrag anschaue, dann nicht. Doch, das macht er super. Also ich muss ja sagen, wie er den Wechsel hinbekommen hat, vom ersten Tag an so seriös aufzutreten. Und auch das Verhalten so in den Kleinigkeiten so ein bisschen angepasst hat im Kabinentrakt, macht das schon sehr gut, muss ich sagen.
Also du bist zufrieden mit ihm als Chef, wenn ich das mal so sage?
Ja, doch. Es ist sehr angenehm mit ihm im Umgang. Und ich glaube, der Kader, den er mitverantwortet, der macht schon Spaß.
Ja. Wie war das denn dann, wenn du auf einmal mit so einem Stefan Bell verhandeln musst, mit dem du selbst noch zusammen in der Verteidigung gekickt hast?
Ja, erstmal großen Dank an Dello für die Worte. Alle, die ihn kennen, wissen, dass das maximal euphorisch gerade alles war. Das weiß ich sehr zu schätzen. Das ist klar, es war am ersten Tag für mich in dieser Rolle, das war erstmal total absurd, ne, weil ich war dann auf einmal Sportdirektor und hatte es so erstens auf diese Position jetzt so kurzfristig auch gar nicht abgesehen und das kam dann mehr oder weniger von heute auf morgen und dann ging es so die ersten 3-4 Tage drum, irgendwie zu überlegen, was macht ein Sportdirektor eigentlich und wie verhält man sich jetzt als Sportdirektor. Christian dann natürlich an meiner Seite hat mir extrem geholfen und das hat dann schnell alles Hand und Fuß gehabt mit der Rückendeckung und auch gerade, dass ich die ganzen Leute dann natürlich sehr gut kenne, mit denen ich tagtäglich zusammenarbeite, angefangen mit Bello, mit den ganzen Physios, mit dem ganzen Trainerteam, mit dem ich ja vorher noch eng zusammengearbeitet habe. Das hat mir extrem, extrem geholfen. Und dann ging es auch in meine ersten Verhandlungen, also es ging dann aber in erster Linie drum, am Anfang neue Spieler noch reinzuholen, weil wir zu dem Zeitpunkt mit nur noch 4 Wochen, glaube ich, auf der Uhr bis zum Deadline-Day noch 3 Positionen neu besetzen. Vor allem einen Innenverteidiger haben wir noch gesucht und Brian Gruder-Ersatz. Deswegen ging es in den Verhandlungen erstmal mit externen drum, da Fuß zu fassen und da reinzukommen. Und das hat dann schnell gut geklappt. Aber tatsächlich gerade die Geschichte mit Bello, mit der Verlängerung, die war natürlich dann eine ganz besondere, viel zusammen auf dem Platz gestanden. Und normalerweise findet das immer zwischen Berater und mir statt, dass die Verhandlungen dann stattfinden. Vorher klopfe ich mal ab, immer bei den Spielern, wie sie das sehen, ob sie ihre Zukunft überhaupt im Verein sehen und sich das vorstellen könnten, mal ganz abgesehen von finanziellen Gesichtspunkten, ob sie gerne hier sind, ob irgendwo der Schuh drückt. Und wenn ich da Signale bekomme, dass auch der Spieler sich das vorstellen könnte, geht es dann in die Gespräche mit dem Berater. Bello wollte gerne mit dabei sein und das war dann schon, war schon eine witzige Situation. Ich habe da noch so ein paar Bilder stehen in meinem Büro und auf einem sind Bello und ich dann zusammen und ein paar Jahre später sitzen wir da. Aber das hilft eher im Umgang miteinander. Also man hat dann keine ewigen Verhandlungsschlachten, sondern Bello ist da ja auch ein total klarer Typ, der weiß, wo er steht und weiß, was er kann und weiß, was er auch an dem Verein hat, genau wie ich. Von daher war es eine sehr, sehr umgängliche und partnerschaftliche Geschichte und bin sehr froh, dass wir Bello mal mindestens noch ein Jahr dabei haben, weil er wieder mal gezeigt hat, für was er gut ist und was er leisten kann, wenn der Körper auf Vordermann ist. Und Bello hat körperlich, glaube ich, noch ein paar Körner mehr drin als ich zum gleichen Zeitpunkt. Von daher bin ich mal gespannt, wie lange er seinen Körper da noch in Form hält und bin auch sicher, selbst wenn das mal irgendwann nicht mehr der Fall ist, dass wir Bello hier nicht im Verein verlieren werden, sondern dass er da irgendwie noch nah dran bleiben wird.
Das denke ich definitiv auch.
Ja gut, wir wollen mal ein bisschen vielleicht noch den Spagat schaffen zwischen dem Mitarbeiter Nico Bungert und dann aber auch einer privaten Person. Wir haben noch mit anderen Leuten gesprochen auch, weil du es eben sagtest, wen man so kennenlernt und wo vielleicht auch neue Freundschaften entstehen. Da gab es auf jeden Fall noch jemanden, der uns was geschickt hat und Sprachnachrichten dann.
Der auch regelmäßig im Stadion ist mit einem getrennten Trikot. Zwei Trikots in einem.
Zwei Trikots in einem, ja, jetzt weißt du schon.
Ehemalige Kollege aus dem Marketing, Jonas Reck.
Nachdem du deine Profizeiten ja quasi jahrzehntelang verbracht hast wie ein Asket, haben wir die letzten Jahre dafür nutzen können, dich der Mainzer Lebensart ein bisschen näher zu bringen. Mal angenommen, deine Kids sind in einem Ferienlager und nicht in der Stadt. Wie sähe dein perfekter Mainzer Samstag aus?
Ich glaube, er bezieht das auch darauf, dass du keinen Fußball spielst an dem Wochenende.
Ja, es hat er ja gerade mit kurzen Sätzen so beschrieben. Klar, als Fußballer bist du ziemlich in deiner Bubble und du bist 24/7, es wirkt manchmal von außen wie ein paradiesisches Leben und man hat viel Freizeit und so und man kann machen, was man will und verdient noch viel Geld und was beschweren die sich eigentlich, aber die Wahrheit ist, du bist eigentlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche, musst du gucken, dass dein Körper auf Vordermann ist in allen Lebenslagen und da verzichtest du natürlich auch viel und bist Schlaf spielt eine wichtige Rolle, du musst das richtige Essen zu dir nehmen, die Ernährung, kein Alkohol, alles, was dazugehört. Und dadurch habe ich hier irgendwie 11 Jahre in Mainz verbracht und von ganz vielen Mainz-typischen Dingen überhaupt nichts mitbekommen, hat mit der Fastnacht so gut wie nichts zu tun, außer ein, zwei kleinere Ausflüge. Ich war nie auf dem Marktfrühstück, was glaube ich, ein wichtiger Punkt für euch zwei Freibiergesichter ist auch, wenn ich euch sage.
Freibiergesichter, da gibt's ja nur Wein.
Gibt's Wein, das ist frech. Aus der Zeit bin ich auch schon raus.
Ja, und das konnte der ein oder andere irgendwie gar nicht fassen, dann, als ich da irgendwie aus meiner Fußballbubble rausgekommen bin und festgestellt wurde, dass so teilweise wichtige Dinge im Mainzer Miteinander nicht stattgefunden haben. Von daher, jetzt bin ich ja wieder samstags eingespannt, aber generell hat mir auf jeden Fall das Weinfrühstück schon sehr gut gefallen, muss ich sagen. Einfach typisch Mainz, glaube ich, dass man rausgeht auf die Plätze, bei gutem Wetter zusammen ist, gute Laune hat. Fastnachtssitzung sammle ich mittlerweile auch regelmäßig, dass ich da mal auf jeden Fall in jedem Jahr so ein, zweimal mitgemacht habe. Habe das auch sehr genossen. Und da gibt es viele typisch mainzerische Dinge, die jetzt so nach und nach kommen und mir dann auch nochmal Freude bereiten haben.
Wo ich gern zurückspringen würde, wären du, es ging jetzt um das Private und so die Zeit nach dem Fußball. Jetzt haben wir gesagt, jetzt bist du wieder im Fußball, bist wieder voll drin. Wie war es denn überhaupt mal, ich sag jetzt mal nach der aktiven Karriere, wo du einen Montags 9-to-5-Job von Montags bis Freitags hattest? Das war ja auch neu für dich und doch bestimmt auch schön, einfach mal Familienmensch zu sein, auch Familienvater und einfach das viel mehr zu leben, als man es vorher konnte?
Ja, also es ist tatsächlich so, ich muss sagen, ich hatte gerade in Verbindung mit meinen Kindern, habe ich schon sehr, sehr viel Zeit und eine gute Zeit auch gehabt. Also wenn ich gerade da ein paar Sachen genannt habe, die man nicht machen kann, also samstags auf dem Marktfrühstück rumstehen, das geht natürlich nicht. Aber wenn wir jetzt irgendwie eine Vormittagseinheit um 11 haben, dann um 14, 15 Uhr Zeit zu haben mit den Kindern den ganzen Nachmittag, das ging schon, die vor dem Training in den Kindergarten zu bringen. Da ist eigentlich, was die Kinder angeht, wenig zu kurz gekommen. Damals waren sie auch noch nicht schulpflichtig. Das war auch noch ein riesen entscheidender Faktor. Dadurch war immer der Montags ist in der Regel bei uns frei. Da konnte man einfach sagen, okay, du machst jetzt montags deine Ausflüge, die man normalerweise vielleicht an einem Samstag, Sonntag macht, hatte dann sogar Vorteile, dass was auch immer, Innenstadt, Zoo, Freibad total leer war und man da für sich war und an einem Samstag man sich eher hätte tottreten müssen mit anderen Leuten. Von daher ist da gar nicht viel zu kurz gekommen, aber trotzdem war es für mich wichtig, mal auch da kennenzulernen, wie ist das mal, ein freies Wochenende zu haben und so normal geregelt auch Samstag, Sonntag sich was planen zu können. Das ist auch immer ein bisschen ein Problem als Fußballer, dass du selten was planen kannst. Wenn dir jetzt irgendwer sagt, in 3 Monaten samstags feiere ich meinen Geburtstag und wäre super, wenn du kommst und du magst denjenigen sehr. Aber du musst halt sagen, gut, da muss ich erstmal gucken, wie der Spielplan terminiert wird, wie der Trainer das Training ansetzt. Und am Ende kannst du einen halben Tag vorher sagen, ja oder nein, weil kann sein, wenn du verlierst, dann kommt noch irgendwie eine Einheit extra drauf oder der freie Tag wird doch gestrichen, was auch immer. Hat es unzählige Male gegeben, deswegen hat mir schon mal gut getan und ich habe dann auch erst im Nachgang fast gemerkt, was das schon auch für eine Belastung so tagtäglich ist für den Kopf, für den Körper, was da alles ansteht, wenn du in dieser Fußball-Profi-Bubble bist. Das merkt man manchmal gar nicht, sondern erst, wenn man einen Schritt zurück macht. Und dafür hat mir die Zeit auch gut getan. Und dann deswegen war auch ein bisschen unglücklich, sage ich mal, dass direkt nach kürzester Zeit dann Rufen Schröder sich schon bei mir gemeldet hat und diese Wochenendzeit schon wieder genommen wurde. Und das war auch ein Grund, warum ich bei diesem kurzfristigen Engagement als Co-Trainer gesagt habe, ich mache das nur bis zum Saisonende, ich will helfen, da jetzt den Klassenerhalt gemeinsam irgendwie zu erreichen. Aber nach der Saison höre ich auf jeden Fall wieder auf. Das war von Anfang an klar so kommuniziert und so ist es dann auch lange gelaufen.
Gut, dann machen wir mal weiter mit deiner Top-Elf, mit der du entweder zusammengespielt hast oder, keine Ahnung, aus der Jugend und einen Trainer bitte. Aber fang erstmal gerne an, was für eine Formation erwartet uns denn?
Ja, das ist ein relativ wildes System. Also Viererkette ist klar, dann gibt es zwei Sechser, zwei zentrale Mittelfeldspieler quasi. Und vorne habe ich so einen Pulk aus vier Offensiven, die müssen sich irgendwie selbst sortieren. Größtenteils Stürmer, aber das taktisch ist das nicht ausgeklügelt, aber.
Wer ist denn dafür verantwortlich, die Taktik?
Es ist ein Trainergespann aus Thomas Tuchel und Wolfgang Frank. Ich weiß nur nicht genau, wie gut die beiden harmonieren würden, aber ist auf jeden Fall zwei Generationen und da ist hoffentlich alles drin, inhaltlich.
Da ist auf jeden Fall eine Menge Druck auf den Kessel.
Ja, dann wer ist im Tor?
Ja, es ist eine Ausnahme, Mainz 05 geprägte Mannschaft, da hat mich natürlich auch sehr geprägt alles. Im Tor ist Kuni, ganz klar. Kuni als Legende hier, als Typ einfach unersetzlich, witzig, bringt immer viel Spaß rein, viel Erfahrung, hat, glaube ich, viel, was Mainz 05 ausmacht, einfach komplett in sich und deswegen ist der Kollege auf jeden Fall im Tor. In der Innenverteidigung habe ich meinen langjährigen Nebenmann Nikolce Noweski natürlich gewählt. Der Eisenschädel, der die ein oder andere Schlacht mit mir zusammengeschlagen hat. Daneben mein früheres Vorbild und jemand, der mich auch sehr geprägt hat. Im Umgang hatten wir heute schon ein, zwei Mal erwähnt, Marcelo Bordon, der mich so ein bisschen auch an die Hand genommen hat, als ich da aus der Jugend kam und sich ein bisschen um mich gekümmert hat und zu dem ich sehr aufgeschaut habe. Von daher ist er auch als einziger Nicht-Mainzer in dieser Mannschaft vertreten. Rechter Verteidiger Zdeněk Pospěch, unglaublicher Typ, mit dem ich bis heute noch ein gutes Verhältnis habe, der damals so fast mein direkter Nachbar war, als wir hier in Mainz zusammen gewohnt haben, mit dem ich super gerne zusammengespielt habe und auch in der Kabine zusammen war, weil er sehr angenehm war, sehr geradeaus, Mainz 05 komplett verkörpert hat mit seiner Art, immer in jeder Offensivaktion vorne dabei und im Konter aber hinten wieder mit abgesichert. Mit dem hat man einfach gerne Zeit verbracht auf und neben dem Rasen. Dann ein sehr guter Freund von mir auf der linken Seite, mit dem ich auch weiterhin sehr regelmäßig Kontakt habe, ist Malik Fatih, mittlerweile beim VfB Stuttgart als Co-Trainer angekommen, auch in der Fußballbubble weiter unterwegs. Unglaublich lustiger Typ, mit dem ich mich gerne unterhalte, mit dem man gerne Zeit zusammen verbringt und ich auch ja sehr froh bin, dass wir uns da auf der fußballerischen Ebene auch immer wieder über den Weg laufen. War sehr witzig in der vorletzten Saison, als ich Co-Trainer war und er auch und wir beide für die Standards verantwortlich und da so ein bisschen das Standard-Schachspiel gegeneinander gemacht haben. Genau, deswegen hat Malik sich da seinen Platz auf jeden Fall auch verdient. Auf der Doppel-6 habe ich zwei Mainz-Legenden aus unterschiedlicher Epoche. Einmal Elkin. Klar, wer mit Elkin einmal zusammengespielt hat, der wählt ihn, glaube ich, in jede Dream-Elf rein. Unglaublich angenehmer Typ. Weiß nicht, ob es irgendeinen Spieler bei Mainz 05 gibt, der bis heute beliebter ist als er. Vielleicht Kloppo kommt noch dran. Und Leo natürlich, der auch immer noch ein enges Verhältnis hat zu uns hier auch aus Portugal, immer wieder in Kontakt ist, immer schaut auch, was wir machen. Wir schauen immer darauf, wie Leo spielt, Champions League-Auftritte, bei der Club-Weltmeisterschaft dabei gewesen.
Gerade den Supercup, glaube ich, auch gewonnen.
Auch das noch, genau. Leo macht da echt sehr, sehr gute Schritte und genau, waren auch sehr froh, dass er einige Jahre aus der Jugend hier mit uns verbracht hat. Dann geht's vorne in die Offensive. Wie gesagt, das sind alles vier Stürmer. da habe ich einmal meinen Freund Aristide Bonsay, mit dem ich zusammen hier angekommen bin, mit dem wir auch immer noch viel im Austausch sind, der mittlerweile in Afrika eine Fußballschule betreibt, wo wir immer im engen Austausch sind, gemeinsam, der hier oft zu Besuch ist. Und glaube ich auch ein wichtiger Bestandteil war in der Aufstiegsmannschaft, ich weiß nicht, war schon der beste Stürmer in der Saison, in der Liga, der viele wichtige Tore für uns geschossen hat und auch in der Etablierung dann in der Bundesliga eine wichtige Rolle gespielt hat. André Schürrle, der erste Nationalspieler, mit dem ich dann hier zusammenspielen durfte, deutscher Nationalspieler, der aus der Jugend den typischen Mainz 05-Weg gegangen ist, der von Thomas Tuchel, glaube ich, in der U19 schon alles auf den Schläger bekommen hat, was er musste, um dann auch unter ihm in der Profimannschaft gut zu funktionieren. Guter Kerl, Weltmeister geworden. Ich glaube, der hat es auch verdient in die Mannschaft. Dann weiterer Nationalspieler, andere Generation, wieder Johnny, den ich hier begleiten durfte als Ankömmling aus der U19 bis hin zum Mainz 05 Top-Torjäger All-Time. Und der sehr, sehr viele schöne Erlebnisse für uns möglich gemacht hat mit vielen Toren in der letzten Saison, mit dem Klassenerhalt die Saison davor, der sehr eng mit ihm verbunden ist. Deswegen ist Johnny auf jeden Fall dabei. Und die letzte, elfte Position in der Startelf ist ein bisschen ein Außenseiter, der es reingeschafft hat, das ist tatsächlich Bo Henriksen. Ich habe weder jemals ein Video von ihm gesehen als Spieler, noch ihn wirklich richtig in Aktion. Ich würde gerne mal sehen, wie er funktioniert, ob er annähernd so gut ist, wie er manchmal tut, wie er redet, vorne in der Spitze. Den Bo in seiner Prime, den hätte ich gerne nochmal gesehen auf dem Feld in der Mannschaft, glaube ich. Wie dieser könnte ganz gut funktionieren.
Ich gehe davon aus, er wird einige Meter gelaufen sein, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, schon mal vielen Dank an dieser Stelle. Als letzten Punkt dürfen wir natürlich nicht unterschlagen, bevor wir jetzt nach Trondheim reisen, erwartet uns ja noch ein Spiel davor. Was erwartest du denn in Dresden und wie viel Lust hast du einfach, dass es jetzt endlich wieder losgeht mit Pflichtspielen?
Ja, wir haben große Lust. Also die Vorbereitung ist immer so ein bisschen die schwierigste Zeit für die Fußballer, weil du einfach von Freundschaftsspiel zu Freundschaftsspiel denkst und eigentlich brauchst du die Competition, wo es um was geht, wo wieder der Nervenkitzel richtig auftaucht. Und für diesen Montag haben die Jungs jetzt wochenlang Gas gegeben, sich schweißtreibenden Einheiten und Trainings hingestellt. Und von daher freuen wir uns darauf. Wird ein Hexenkessel, wird ein schwieriges Spiel. Wir haben selten ganz einfach die erste Hürde im DFB-Pokal übersprungen. Das waren oft enge, knappe Spiele, was aber auch überhaupt keine Schande ist. Das ist normal gegen eine Mannschaft, die jetzt schon zwei Meisterschaftsspiele in Knochen hat, die auf einem ganz anderen Stand ist, die für die es das Spiel des Jahres ist im Hexenkessel. Das wird eine schöne Herausforderung, aber wir wollen dahin gehen, wollen Favorit sein, wollen irgendwie die Runde überstehen und weiterkommen. Und das wird sicher nicht leicht, aber wir haben Qualität in der Mannschaft, in der Breite auch mittlerweile wirklich Jungs, auf die wir uns verlassen können. Und von daher freuen wir uns sehr, wenn es Montag losgeht, endlich wieder mit Pflichtspielen und Vollgas vielen Mainzern, wo wir jetzt schon wieder gehört haben, dass wir unglaubliche Unterstützung bekommen an einem Montag frühen Abend in Dresden. Wahnsinn, freuen wir uns sehr drauf.
Ich würde sagen, das hat alles sehr gut zusammengefasst. Ja. Wir freuen uns auch, dass es endlich wieder losgeht. Vielen Dank, Nico, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank, Basti, auch fürs Dabeisein.
Vielen Dank, Johnny, fürs Dabeisein.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder im gewohnten Rhythmus wieder. Wir bitten aber schon mal vorab zu verschmerzen, falls es mal hier oder da zu Verschiebung kommt. Ich glaube, ihr könnt verstehen, wenn die Jungs und Mädels dann drei Spiele die Woche haben, quasi innerhalb von 7 Tagen, dass es manchmal nicht ganz klappen wird. Wir versuchen aber natürlich immer, es einzuhalten. In diesem Sinne, vielen Dank euch fürs Zuhören und bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.